Liebe Hörerinnen und Hörer, Sie hören das Kompendium des Unbehagens. Hier spricht Ben, Ihr Gamepsychologe, und an seiner Seite moderiert der Host Michael.
Hallo.
Wir sprechen heute über Returnal. Okay, ja, das war meine Anmoderation. Jetzt geht's nochmal weiter.
Ja, Ben ist zurückgekehrt, um mit mir über was zu reden. Der Witz funktioniert jetzt nicht mehr, weil du den Titel schon gesagt hast, aber das ist okay. Nein, wie du schon gesagt hast, Ben ist hier. Hallo, sagt alle Hallo zu Ben, der hört es, der freut sich.
Ja, siehst du, da hast du jetzt selber Schuld, wenn ihr solche Gepflogenheiten wie Anmoderation durch Gäste macht. Die hauen das dann einfach dir den Witz, den du jahrelang geplant hast, kaputt.
Genau, den habe ich seit letztem Jahr geplant. Das stimmt, da kann ich mich ja nicht beschweren. Also das haben wir dann wohl verdient. Nee, wir reden heute über Returnal. Ihr habt ja bestimmt schon unsere anderen Videospielfolgen hier gehört, wo wir über ganz tolle Sachen reden und manchmal über Sachen, die nicht ganz so toll sind, aber immerhin noch ganz gut.
Was war denn nicht ganz so toll und immerhin noch ganz gut?
Evil Within 2, das war ja zumindest nicht so, also würde ich jetzt nicht...
Hätte auch noch besser sein können, war ganz gut, aber hat schon Spaß gemacht.
Also gerade im Vergleich zu sowas wie Prey oder so.
Oh. Ja, einige Sachen sind Meisterwerke.
Ja, richtig. Und ich glaube, heute sind wir eher in einem Bereich, sind wir uns, glaube ich, einig, in welchem Bereich wir eher sind, was Returnal angeht. Returnal, was ist denn Returnal überhaupt? Das ist so ein PS5-Exklusivtitel, so ein Roguelike. Und was ich ganz interessant finde, das ist, ich glaube, es ist somit das einzige AAA-Roguelike, das es gibt. Ich fällt zumindest auf... Also so tatsächlich so als Hauptspiel. Es gibt ja mittlerweile ab und zu so Expansionen, weiß ich nicht, ich glaube das letzte Far Cry hatte eine. Keine Ahnung.
Prey ist auch eine gute Überleitung eigentlich, weil Prey hatte diesen Mooncrash DLC,
ja, genau.
Der auch schon so ein bisschen in diese Richtung funktioniert hat, der das so ein bisschen schon getestet hat, wie das vielleicht also in so einem 3D-Umgebung funktionieren könnte. Und das hat ja auch seine Früchte getragen in einem anderen Spiel, über das wir heute nicht sprechen.
Aber vielleicht auch irgendwann anders. Jetzt hat Craig keinen Bock mehr.
Hat keinen Bock mehr?
Ja, das ist okay, dann will der halt nicht. Ich versuch's nochmal. Ich rede über uns im Bord, Entschuldigung. Und wie über das andere Spiel, da reden wir heute nicht drüber. Das kommt bestimmt demnächst irgendwann. Freut euch drauf. Wenn ihr jetzt ein bisschen mitdenken könnt, wisst ihr, was wir meinen. Aber heute geht's um Returnal von einem finnischen Entwicklerstudio namens Housemarque, das ihr wahrscheinlich... ihr kennt die bestimmt. Ihr kennt bestimmt Resogun. Resogun kennt irgendwie jeder, weil das zum Launch der PS4 rauskam. Aber ich glaube nicht, dass irgendwer das mit Housemarque assoziiert.
Ja, außer diejenigen, die sich Housemarque deshalb vorgemerkt haben innerlich, weil die immer solche Spiele machen, die extrem schnittiges Gameplay haben und aber nicht unbedingt bekannt sind für aufwendige AAA-Produktionen oder irgendwelche interessanten Geschichten.
Ja, und zuletzt kannte man die dann eventuell für das sehr, sehr gute Ex Machina, was ich nur groß empfehlen kann, wenn man diese Art von Spiel mag. Und dann meinten die auf einmal so, ja, wir haben so ein paar Probleme mit Geld. Wir machen jetzt demnächst gerade ein bisschen, ich glaube, ein Battle Royale, hatten sie gesagt, machen sie namens Storm Divers, weil sie halt eben was machen, was relativ sicher Geld bringt. Denn niemand kauft ihre Spiele. Und dann wurden sie aber spontan selbst gekauft von Sony. Und haben dann Returnal für die gemacht.
Also es ist ein interessantes Experiment auch. Also in diesem größeren Scale, sag ich mal, von mehr oder weniger AAA. Also es war ja ein Vollpreisspiel schon für 69 Euro, glaube ich.
Ja, also AAA ist schon.
Das kann man schon sagen, hat ja auch sozusagen mit den visuellen Effekten und der Grafik schon hohe Qualitätsstandards sozusagen auch erfüllt, die man da so anlegen darf an solche größeren Produktionen. Und hat das aber kombiniert eigentlich mit Gameplay, das wir eher so ein bisschen mit dem Indie-Sektor assoziieren, mit Rogue-like oder Rogue-lite.
Ja, wie man es nennen möchte.
Genau. Und da hat man zuletzt vielleicht irgendwie so Titel wie Faster Than Light oder Dead Cells in der Richtung oder was würdest du sagen?
Also ich würde sagen, das, was die, woran die meisten Leute wahrscheinlich denken, was sie gespielt haben, ist Hades. Das
natürlich.
Ich denke, das ist sonst, wobei ich den Vergleich zu Dead Cells gar nicht so schlecht finde, glaube ich. Also ich würde sagen, dass das Returnal relativ nah an Dead Cells ist, rein im Geiste.
Es hat ähnliche Mechaniken, darauf kommen wir noch zu sprechen, wie die Progression in diesem Spiel funktioniert. Progression ist ja immer eine besonders interessante Frage bei Roguelikes. Ich habe selber mal eine Folge aufgenommen in unserem Podcast Behind the Screens. Da haben wir, glaube ich, ist die wie haben wir die genannt? Die Psychologie des Scheiterns oder so.
Ja. Yeah.
Weil es im Roguelike immer darum geht, sozusagen immer wieder von vorne anzufangen, es nicht zu schaffen und einfach immer wieder zu probieren und dann jedes Mal quasi ein bisschen ein Stückchen weiterzukommen, bis man es irgendwann bis zum Ende schafft.
Genau, richtig. Und dass man dabei irgendwie schaut, was ist denn dieses Weiterkommen überhaupt? Wie äußert sich das denn? Das ist ja von Roguelike zu Roguelike ganz anders. Und so generell würde ich das auch eher im Bereich, würde ich das mit Dead Cells auch eher vergleichen, weil bei Hades würde ich ja sagen, dass das meine ich jetzt nicht abwertend, nur auf Story und Kampf fokussiert ist. Und dieses Erkunden, was man oft bei Roguelikes hat, bei Hades ja komplett rausfällt.
Es hat eine relativ starke Zielvorgabe. Man weiß relativ stark, ne, wo geht es hin, was ist die Aufgabe. Es gibt quasi einen Endpunkt für einen Run. Und,
genau. Und das ist halt bei Returnal ein bisschen anders. Da würde ich das tatsächlich eher mit Dead Cells vergleichen, aber
es gibt noch ein paar andere spielerische Gründe auch, würde ich sagen.
Ja, möglich.
Wie die Progression in Hades funktioniert und wie sie in Dead Cells funktioniert, ist fundamental anders noch, würde ich sagen.
Ja, genau.
Deswegen, ich weiß ja, ob er das vorwegnehmen soll, aber man kann sagen, also Hades ist ein Spiel, das nahezu unmöglich ist, am Anfang durchzuspielen, während Dead Cells etwas ist, wo du im ersten Run zum letzten Boss kommen kannst.
Ja.
Und das hat Gründe in der Spielstruktur.
Ja. Oder was ich zuletzt gespielt habe, war zum Beispiel Risk of Rain 2 in die Richtung. Da kam ich auch im ersten Versuch zum Endboss. Hab den sogar im ersten Versuch geschafft und bin seitdem nie wieder dahin gekommen.
Ja, ein bisschen Glück gehört manchmal auch dazu. Aber da ist bei diesen Spielen die Frage sozusagen, also es gibt ja das Element der Wiederholung, also außer wenn man das macht wie du und dann einfach nur einmal spielt. Normalerweise stirbt man dann relativ bald und man wiederholt es. Und es gibt sozusagen Elemente der Progression natürlich. Und zwar in der Regel so zwei Stränge, ne? Also einerseits wirst du besser, weil du lernst die Gegner kennen, die Umgebung kennen. Auch wenn das meistens zufallsgenerierte Sachen sind. Irgendwann kennt man die Versatzstücke und weiß, wie man womit umgehen soll. Man lernt also und wird spielerisch besser als Person. Und andererseits gibt es Progressionselemente sozusagen, die so extern sind sozusagen und die Spielfigur verbessern können. Zum Beispiel, also bessere Stats mit jedem Run sozusagen irgendwie einen Punkt auf Speed oder Attack oder so. Oder dass man neue Gegenstände hat, die einem das Spiel erleichtern.
Richtig, klar, dass man zum Beispiel neue Gegenstände in den Pool der Gegenstände freischaltet, die man zufällig bekommen kann, was ja auch teilweise dann ein bisschen negativ sein kann, wenn die Gegenstände nicht so toll sind.
Ja. Das ist etwas, was wir sowohl in Dead Cells als auch in Returnal beobachten können. Wenn wir jetzt, wir steigen jetzt schon ein bisschen in das Spielprinzip ein, das ist vielleicht auch ganz gut. Wir können später über die Story reden von Returnal, die ich nämlich auch sehr interessant finde. Aber wir lassen das mal weg. Das ist so ein bisschen, du bist so eine Astronautin, so eine Art Weltraumgeschichte, landest auf dem Planeten und weißt auch gar nicht so richtig, was los ist. Oder dein Ziel ist sozusagen eigentlich, da wieder wegzukommen, so ein bisschen.
Ja.
Und das wiederholt man mit jedem Run, versucht man von diesem Planeten zu entkommen, kann man eigentlich sagen. Und dann stehen einem auch immer neue Gegenstände zur Verfügung, also zum Beispiel Waffen. Mhm. Am Anfang hat man nur eine Pistole und mit Fortlauf findet man immer neue Waffen, die dann in diesem Pool aufgenommen werden und die können dann zufällig gedroppt werden aus Truhen, die es gibt oder auch von Gegnern teilweise, glaube ich, konnten Gegner Waffen droppen.
Genau. Ja. Also ich meine so Mini-Bosse und sowas können
ja.
das ja.
Genau, die können Waffen droppen, ja.
Genau, so ein normaler Gegner, der hat jetzt normalerweise nichts dabei.
Genau, und natürlich, wenn du jetzt die zweite Waffe im Spiel richtig gut findest, dann droppt die halt ungefähr auch jedes zweite Mal am Anfang. Und sobald du neue Waffen aufsammelst, sinkt halt die Wahrscheinlichkeit, dass du die Waffe bekommst, die du gerne hättest. Das ist aber bei Dead Cells auch leider so. Du hast dann am Anfang, irgendwann dachte ich so, oh Moment, sollte ich noch neue Waffen kaufen gerade? dann senkt ja meine Wahrscheinlichkeit, dass ich meine Lieblingswaffen bekomme.
Ja, ja, vielleicht findest du ja neue Lieblingswaffen. Aber
das ist, ein
das ist natürlich immer so ein bisschen dabei, ja, du, je mehr du freischaltest, desto zufallsbasierter wird der ganze Run eben. Wobei immerhin Returnal da ja noch dieses weitere Gimmick beim Freischalten hat, dass einzelne Waffen ja unterschiedliche Fähigkeiten haben und du diese Fähigkeiten auch nochmal verbessern kannst, wenn du die Waffen benutzt, sodass zumindest die Waffen, die du vielleicht jetzt nicht so toll findest, auch noch mal besser werden, wenn du die länger benutzt.
Ja, das ist so ein bisschen dieses Elder Scrolls-Prinzip, wo einfach Dinge durch Tun besser werden.
Mhm.
Genau, da kannst du ja einfach dann so eine, da gibt's so eine Art Challenges, war das, glaube ich, die du erfüllen musst.
Ja, unter anderem. Also ich
oder
glaube,
töte so und so viele Gegner mit der Waffe oder sowas.
Ich meine, zum diesen Fähigkeiten-Leveln waren es einfach nur, dass man EP sozusagen sammelt.
Oder was? Erfahrung.
Mhm, ja, okay. Also ja. Was sich dann meistens durch Gegner töten äußert.
Was sich meistens durch Töten äußert. Ja, also da sieht man auch schon, was für eine Art Spiel das ist. Das hat was mit Schießen zu tun. Das Roguelike-Prinzip könnte man ja anwenden auf ganz unterschiedliche Spielgenres. Ne? Also Dead Cells ist
alles.
Halt, ne, da hast du so ein 2D- Side-Scrolling-Experience, wo du sozusagen wie bei Castlevania irgendwie rumläufst und auf Sachen einhackst oder schießt.
Ja.
Und hier haben wir ein 3D-Spiel erstmal und einen Shooter.
Ja, also Echtzeit, nicht wie Rogue, das ihr bestimmt alle gespielt habt, dass er rundenbasiert war, sondern wie die meisten Rogue-Likes eben tatsächlich, die meisten sind ja eigentlich Echtzeit, also jetzt nicht unbedingt Shooter direkt, wie gesagt, wir hatten ja gerade Hades und Dead Cells, aber ich habe jetzt zumindest nicht so viele Roguelikes im Kopf, die tatsächlich rundenbasiert sind, vielleicht der Anfang von Inscription oder sowas und irgendein paar andere kartenbasierte Roguelikes gibt's ja auch, aber die meisten sind schon Echtzeit, denke ich.
Ja, also was halt Subset Games sonst so macht, ne? Da hast du halt, ach, wie hieß denn das taktische Into the Breach.
Ja, stimmt, genau.
Da hast du ein rundenbasiertes Spielsystem und trotzdem auch ein Roguelike.
Also eigentlich ein sehr, sehr pures Roguelike, weil das Original ist ja. Wobei ich nicht sagen würde, dass das rundenbasierte Kampfsystem jetzt Rogue definiert, aber über Rogue reden wir heute nicht. Wobei man muss das ja erwähnen, wenn man über Roguelikes redet. Das geht ja nicht anders. Ja, wie du sagst, Echtzeit Third-Person-Shooter relativ schnell, wage ich zu behaupten. Und man merkt, finde ich, sehr schnell diesen Arcade-Einfluss, den sie da haben. Also wenn bei sehr vielen Angriffsmustern von Gegnern denke ich mir oft, ah ja, das könnte jetzt auch so in Nex Machina drin sein. Oder in irgendeinem anderen Spiel von denen. Ich weiß nicht, welche Hausmark-Spiele du alle gespielt hattest.
Also ich habe die tatsächlich fast gar nicht so gespielt, weil das eigentlich gar nicht so mein Genre ist, irgendwie diese so Shooter-Up-Richtung solche Sachen zu spielen oder Bullet Hell. Ich kenne die natürlich, aber ich habe mich nicht intensiv damit befasst.
Ja.
Aber mir fällt das natürlich schon auf, wenn du Returnal spielst. Das ist, als würdest du dich durch eine Bullet Hell bewegen mit der Figur so ein bisschen.
Ja.
Also vielleicht nicht so extrem in den meisten Fällen, aber es gibt Gegner, die sondern in verschiedenen Mustern Energiekugeln ab. Also die sie in alle Richtungen dann verfeuern und denen du entsprechend ausweichen musst und gleichzeitig sie abschießen musst, was halt, also wo sich dann irgendwie so zeigt, so, ah, wo kommen diese Leute her? Was haben die vorher für Spiele gemacht? Und das findet sich da drin wieder.
Ja, ich finde, das sieht man die ganze Zeit, also wie du sagst, an diesen komplett festen Mustern teilweise, die von riesigen Mengen an Kugeln, die da in deine ungefähre Richtung geschossen werden. So ein bisschen auf gut Glück manchmal, wie das eben in diesen Bullet Hell Spielen relativ üblich ist. Das hat man im 3D-Bereich ja nicht so oft. Ansonsten, wie gesagt, in selten. In Yoko Taro Spielen oder sowas kommt das öfter mal vor.
Aber, ja, natürlich, genau. Also da habe ich ja auch. Genau, da habe ich auch hauptsächlich Nier gespielt. Da ist es ja auch sehr prominent, genau. Der hat es auch übertragen, dieses Prinzip. Genau, auch da, also finde ich eine interessante Übertragung in beiden Fällen, bei Yoko Taro und hier auch, weil man es selten sieht, aber zumindest in diesen Spielen, die einfach handwerklich sehr, sehr gut gemacht sind, merkt man, wie gut es auch funktioniert dann tatsächlich.
Ja, das ist auf jeden Fall interessant, auch dass das dadurch, das Spiel hat ja auch so einen Dash, während dem man unverwundbar ist. Das heißt, das kann auch generell ein bisschen mehr Kugeln in deine Richtung feuern, als man eigentlich so rein physisch ausweichen kann. Mhm. Denn im Endeffekt basiert es eben darauf, dass man einerseits natürlich physisch aus dem Weg geht dieser Kugeln und es gibt auch ein paar Sachen, die man so nicht ausweichen kann, sondern vor denen man tatsächlich einfach nur weg muss. Und eben, dass man durch sehr viele Sachen durchdashen kann, weil man eben während dieses Dashes unverwundbar ist.
Und man muss dazu sagen, es hat halt im Gegensatz zu den meisten Bullet Hells oder so wirklich eine sehr interessante Umgebung, in der man sich verstecken kann, in der man Deckung nehmen kann. Also das ist natürlich auch eine zusätzliche Hilfe sozusagen. Also wie oft habe ich mich in der günstigen Stelle einfach vor dem Kugelhagel versteckt eine Weile. Ja. Und das, wenn man jetzt diese Hindernisse nicht hätte in der Umgebung, dann müsste man natürlich permanent ausweichen.
Genau, durch das 3D kriegt das ja noch mal was dazu. Weil klar, man kann nach oben, man kann nach unten, kann sich irgendwo verstecken. Und wobei dann natürlich immer dazu kommt, gehen zum Beispiel manche Angriffe, können die dich oben immer noch treffen, gehen die durch bestimmte Wände vielleicht durch, wie zum Beispiel irgendwelche Ringe oder sowas, die machen das gerne mal, bei dem man dann auch hinter einer Wand eventuell nicht sicher ist und so, was natürlich den Entwicklern ein bisschen mehr Spielraum lässt in die Richtung, denn die können sich, das ist ja deren Entscheidung, ob jetzt ein Angriff, ob du kannst, wie du einem Angriff ausweichen kannst. Du hast ja mehr Möglichkeiten dadurch praktisch.
Genau, ja, das wird dann durchaus schwieriger, wenn später die Gegner kommen, die diese Kugeln haben, wo du eben nichts gegen machen kannst sozusagen, wo du dann wirklich denen richtig ausweichen musst.
Ja, genau. Ja. Also, da das Spiel ja auf einer, theoretisch stirbst du ja bei einem Schlag, oder bei zwei, ich glaube, du hast ein Schild am Anfang und dann, der baut sich wieder auf, wenn du eine bestimmte Anzahl an Kills bekommst. Aber nach so ein, zwei Schlägen, wenn du jetzt nicht irgendwelche anderen Sachen noch bekommst, denn Roguelike, es gibt sehr viele zufällige Power-Ups und sowas, stirbst du eben nach ein, zwei Schlägen und das macht das Ganze schon relativ schwierig. Also gerade am Anfang jetzt nicht so, wobei natürlich diese Eingewöhnungsphase bei manchen vielleicht ein bisschen länger ist. Aber die Gegner am Anfang sind jetzt nicht, ich sag mal, die sind relativ einfach vergleichsweise.
Ja, vergleichsweise zu dem, was noch kommt oder was die Bossgegner dann teilweise machen, genau. Und das mit den Patterns ist aber auch schon ein gutes Stichwort gewesen, finde ich. Denn das zeigt schon mal, dass man sehr viel besser in dem Spiel werden kann, wenn man eben diese Verhaltensweisen und Patterns kennt.
Genau. Also die sind auch komplett ich sag mal, erkennbar. Das heißt, wenn jetzt zum Beispiel der erste Boss, der hatte ein paar Sachen, wo ich mir dachte, dass der hat so einen Vorwärtsdash, wo er einen relativ schnell trifft, wo ich mir dachte, das ist ein bisschen schwierig, der auszuweichen mit, vor allen Dingen mit nicht ganz so schnellen Reaktionen, den kann der aber nur nach einem bestimmten Angriff machen. Und so Kram eben. Und das heißt, man weiß immer, wenn das eine kommt, passiert das andere. Oder dieser eine Angriff, dem kann man immer auf die und die Art und Weise ausweichen. Ja. Also das ist sehr, 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 sehr strikt, was das angeht. Nicht im Sinne von, dass man auf eine Art und Weise ausweichen muss, sondern dass bestimmte Sachen immer funktionieren. Und das finde ich bei so Spielen auch relativ wichtig. Also wenn wir jetzt davon ausgehen, dass man in ein, zwei Treffern stirbt, im ersten Treffer verliert man dann direkt alle seine Upgrades, die man, also nicht seine Waffen-Upgrades, nicht die man findet, da komme ich gleich mal ganz kurz drauf. Und im zweiten ist man dann tot, dann ist das ein bisschen frustrierend, wenn man einem Angriff ausweicht und das wie beim letzten Mal, aber das auf einmal nicht mehr funktioniert. Aus welchem Grund auch immer.
Ja, generell spricht man ja bei diesem Spiel also ein bisschen irgendwie von Lesbarkeit von Angriffen, genau, ja, oder von solchen Tells, die, ja, sozusagen, wie du sagst, also der eine Angriff ist der Tell, dass der nächste Angriff kommt, sozusagen der Hinweisreiz, okay, und wenn er das macht, danach folgt dann immer ein bestimmter Angriff und dann kann man sich schon mal drauf vorbereiten.
Genau, entweder macht er jetzt das eine oder er macht gar nichts, aber er kann nicht irgendwie dann plötzlich irgendwas machen, worauf man nicht vorbereitet ist, und er kann diesen, und der Boss kann diesen schnellen Angriff zum Beispiel nicht einfach so machen, sondern der muss vorher eine bestimmte Animation oder einen bestimmten anderen Angriff machen.
Genau, was ja natürlich dann, ja, also einerseits so ein Gefühl von Fairness erzeugt, dass man immer eine Chance hat und gleichzeitig eben auch so eine Lerngelegenheit ist, du kannst halt, genau, dann wirklich, ja, lernen, was passiert wann.
Genau, diese festen Muster eben, die sind ja sehr hilfreich dabei, dass man was lernen kann und dass Sachen eben konsistent funktionieren. Das wage ich zu behaupten, ist bei dieser Art von Spiel schon relativ wichtig. Allein weil das eben auch sehr schwierig ist. Also per se finde ich das auch gut, wenn es in dem leichten Spiel so ist. Habe ich kein Problem mit, wenn man alles gut erkennen kann und gut lernen kann. Aber ansonsten wäre das eben extrem starker Frustfaktor, denke ich.
Mhm.
Ja, der normale Ablauf im Spiel funktioniert ja so, wenn man so einen Run macht, sage ich mal, der ist ja jetzt nicht gerade untraditionell. Du läufst eben durch ein paar Gebiete durch, du kriegst immer einzelne Räume, wie das in Roguelikes ja relativ normal ist. Das heißt, die sind auch durch Türen verbunden.
Ja, hier ist es so, das Gefühl, durch so eine Karte von Metroid Prime zu laufen.
Ja, genau. Das dachte ich auch die ganze Zeit immer. Wenn ich sehe so die Karte und denke mir so, diese Räume, wie die aneinander liegen, das ist einfach nur, das ist Metroid Prime.
Rein, genau, es hat auch wirklich genau diese richtig coole 3D-Karte,
genau, ja,
die es in Metroid Prime auch gab. Und so fühlt es sich auch an. So sind die Räume aneinander gebaut und man weiß aber immer erst, was im nächsten Raum sich befindet, wenn man durch die Tür gegangen ist.
Genau, und das heißt, wir kommen auch glücklicherweise hier komplett ohne Ladezeiten und sowas aus. Die Türen, die gehen auf, wenn man hingeht. Die brauchen nicht mal kurz oder so, um den nächsten Raum zu laden.
Im Gegensatz zu Metroid Prime in der ersten, genau, Ausführung, wo so eine Tür aber ein bisschen Ladehemmung haben konnte, wenn man drauf geschossen hat.
Yeah.
Ja, genau. Und die Räume sind natürlich zufällig angeordnet, wie es bei Roguelike ist. Also die Versatzstücke erkennt man wieder. Es gibt sehr charakteristische Räume, die man sofort wieder erkennt. Und es gibt ein paar etwas generischere Zusammenstellungen. Aber generell ist es sozusagen aus so einem Baukasten und die werden dann mehr oder weniger zufällig oder nach gewissen Prinzipien dann aneinander gebaut. Aber so, dass man schon nicht genau weiß, was kommt als nächstes.
Genau, bis man halt eben beim Boss ist. Denn also der Raum vorm Boss und der Boss, die sind dann immer gleich. Aber ja, man, wie gesagt, man geht durch diese Metroid Prime-Räume, die so ein bisschen zufällig aneinander gereiht sind, kriegt dabei vielleicht ein, zwei nette Waffen, ein nettes Upgrade, irgendwelche, es gibt diese Parasiten, die eventuell auch negative Auswirkungen haben, wie das in Roguelikes ja auch sehr normal ist, dass man eben immer ein bisschen guckt, nehme ich ein Risiko auf und kriege dafür vielleicht eine bessere Belohnung. So Sachen eben, oder dass es Gegenstände gibt, die man nur aufnehmen kann mit der Chance, dass man dabei irgendeinen Debuff bekommt, also irgendwas Negatives, das man dann erstmal wieder wegmachen muss über eine Herausforderung.
Ja, also das habe ich so in diesem, sag ich mal, Extrem wie bei Returnal noch nicht in einem anderen Spiel gesehen. Das Spiel experimentiert sehr viel damit, dass du dein Risikomanagement machst. Also ganz viele Gegenstände sind dann eben, die heißen nicht infiziert, sondern Corrupted
ja,
heißen,
genau,
die.
Richtig, genau, richtig.
Und dann weiß man immer, haben die eine gewisse Chance sozusagen, dass du eine Fehlfunktion erzeugst. Und das ist dann so ein Debuff, den man durch eine Challenge beheben muss.
Und die variieren in ihrem Schwierigkeitsgrad so von töte 5 Gegner bis zu, keine Ahnung, du kannst jetzt ein paar Räume nicht getroffen werden oder du stirbst sofort.
Ja, es gibt ziemlich viele Sachen. Oder dass du Energie verlierst, wenn du, also Schaden nimmst, wenn du Gegenstände aufsammelst zum Beispiel.
Ja, genau. Oder dass Gegner so eine Pfütze fallen lassen, die einem Säureschaden macht und so Kram. Man kennt das. glaube ich. Ich glaube, also das Rad wird hier jetzt nicht unbedingt neu erfunden, eher so ein bisschen neu kombiniert. Aber
ja, also das ist wirklich diese, dass man ständig so Risikoabwägungen machen muss. Also es ist immer, es sind ständig irgendwelche Trade-offs und man muss so wissen, womit kann ich leben und womit kann ich nicht leben oder wie viel Risiko bin ich bereit, hier einzugehen. Und das gibt dann ja auch schlimmerweise gibt es dann auch irgendwelche Sachen, die auch das Risiko steigern können von Fehlfunktionen und so.
Genau.
Und dann, also das hat. Das sind auch sozusagen so Lernaspekte. Die sind, glaube ich, nicht für jeden gleich, was man daraus mitnimmt. Aber es gibt halt Dinge, die habe ich ausprobiert und danach habe ich sie wie die Pest gemieden und habe gedacht, das nie wieder.
Ja.
Das ist der Weg in den Tod. Wenn du das machst, hast du verloren.
Ja,
zumindest für mich persönlich war das dann so. Also es gibt bestimmte Sachen, die habe ich nicht riskiert, weil ich gedacht habe, nee, wenn du das machst, geht's alles in den Arsch.
Ja, ich glaube, das ist auch so ein bisschen der Sinn dieser ganzen Varietät, die man da hat, dass man eben für sich schauen kann, welche Upgrades findet man persönlich gut, mit welchen Nachteilen kann man klarkommen und sowas. Ich denke, klar, da gibt's normalerweise dann immer Favoriten, weil manche Nachteile eben einfach ein bisschen schwächer sind als andere. Da denke ich, das ist da schon so ein, also wenn man so eine prozentuelle Statistik hätte, würde man schon so ein bisschen Tendenzen erkennen können.
Mhm.
Aber wie du sagst, ich denke, das variiert schon ein bisschen von Spieler zu Spieler, je nachdem, was man eben, was einem selbst eben ein bisschen leichter fällt oder vielleicht ein bisschen schwieriger. Ich glaube, dadurch, dass das eben so viel gleichzeitig präsentiert, stellt das auch kein großes Problem dar, weil man sich eben schon relativ genau aus selbst zusammensuchen kann, was man benutzt.
Genau, bei den Parasiten zum Beispiel ist es so, da darf man sich immer aussuchen, also pflanze ich sie mir ein oder nicht und man sieht genau, was ist der Trade-off, was kriege ich für einen Buff und was kriege ich für einen Debuff dadurch. Und die sind dann auch permanent sozusagen.
Genau, für den Run, ne?
Für den Run, also bis man eine Möglichkeit findet, zum Beispiel auch Parasiten wieder zu entfernen, das kann man auch an einigen Punkten machen. Genau. Aber generell kann man da die eindeutige Abwägung treffen und da hatte ich auch einfach eine innere Liste mit Sachen, wo ich so sage, das mache ich auf jeden Fall. Es gibt Buffs, die wollte ich immer haben. Und es gab Sachen, die konnte ich immer in Kauf nehmen. Also ich glaube zum Beispiel Säurepfützen oder so, ich bin mir nicht sicher, ob es die bei den bei diesen gab, aber die fand ich zum Beispiel nicht so schlimm. Die hätte ich immer riskiert sozusagen. Die hätte ich immer genommen.
Ja.
Es gab so ein paar Sachen, ich weiß nicht, wie gut du dich dran erinnerst, was es so gab. Mhm. Es gab ein paar Sachen, da weiß ich, die habe ich immer genommen, weil ich gedacht, nehme ich in Kauf.
Ja, ich weiß jetzt, die einzelnen Upgrades an sich habe ich jetzt auch nicht ganz so im Kopf, aber ich denke, das ist so ein Ding. Wie gesagt, das Spiel sagt dir ja, was du bekommst bei einem Parasit. Das heißt, wenn man sich nicht sicher ist, probiert man es einmal aus, denn es sei denn, man ist gerade im Run seines Lebens, dann hat man nicht viel zu verlieren. Fängt halt wieder von vorne an, das ist ja so ein bisschen der Sinn der Sache. Aber ansonsten, wie du sagst, man macht sich ja irgendwann selbst so mental seine Liste, in der man dann alles stehen hat, was man benutzen will, was man nicht benutzen will. Und wenn was nicht drauf ist, dann probiert man es eben aus.
Mhm. Ja.
Also genau. Und gerade das passiert, kann ja auch bei Waffen passieren, je nachdem, welche findet man nicht gut, welche findet man sehr gut. Ich glaube, die beliebteste insgesamt im Spiel war dieser Hollow Seeker. Das ist ein sehr, sehr schnelles Maschinengewehr.
Ja.
Der ist auch sehr gut. Der hat auch so mit, finde ich, die besten Boni.
Ja, der hat er da auch diese Verfolgungsgeschosse, ne?
Auch. Der hat auch so ein Portal, was der machen kann, wo da noch ein zusätzlicher Laser rauskommt.
Ja, und das war toll.
Immer wenn ich das Ding gesehen habe und schon gesehen habe, da ist der Portal-Laser drauf, dann habe ich gedacht, den nehme ich mit.
Ja, genau, der Portal-Laser, der war super nützlich, auch gegen Bosse, ne?
Richtig, der macht also mächtig Aua.
Richtig stark, genau. Also das fand ich auch gut. Und den habe ich immer genommen. Ich hatte wirklich, ehrlicherweise, war ich da völlig unflexibel. Es gab nur zwei Waffen, die ich gerne gespielt habe. Das war auch so eine, das andere war auch so ein Maschinengewehr. Also ich fand, ganz viele Sachen waren überhaupt nicht mein Fall. Irgendwelche Raketenwerfer und solche langsamen Spitmore-Blaster oder irgendwelche, die Shotgun, das war die Shotgun. Oh, furchtbar.
Genau, richtig.
Furchtbar. Wenn ich auch noch nah ran musste an die Gegner,
Was für Leute mit stärkeren Nerven. Das kann ich auch nicht.
Ah, das Carbine. Ich habe gerade die Liste aufgeklappt, das war das Karabiner, was sich das Tachyomatic Carbine heißt.
Ja, doch, der ist das.
Das war, glaube ich, der andere, den ich sehr, sehr gut fand. Ja, genau, der hatte Armor, der hatte nachher Armor-Piercing und solche Sachen. Und genau, konnte Critical Hits und Acceleration. Ah ja, ich sehe schon, der hatte ganz viele gute Leech-Rounds. Deswegen, Leech-Rounds war auch so eine gute Eigenschaft. Damit konnte man dann Leben regenerieren, wenn man viel Schaden gemacht hat. Das war auch sehr gut. Ja, das waren so mein Repertoire.
Ich finde, wobei ich die Waffen in dem Spiel ja relativ gut finde, insofern, dass es geht ja einmal dieses Standardrepertoire fast schon durch. Das heißt Pistole, Sturmgewehr, Schrotflinte, Maschinengewehr, ne? Dann noch ein Raketenwerfer und dann hat man auch so 2-3 Gimmickwaffen. Es gibt so einen komischen Granatenwerfer, der ist ein bisschen seltsam. Es gibt dieses Ding, das einzelne Projektile miteinander verbindet, die dann so einen Strahl erzeugen, der allem dazwischen Schaden macht. Für sowas bin ich ja zu blöd. Da benutze ich das lieber einfach nicht. Das ist mir zu hoch bei so einem Actionspiel.
Ja, aber ich bist du damit beschäftigt, immer auszuweichen. Da muss das Schießen wie ein Automatismus nebenbei laufen.
Genau, ich glaube, das ist dann. Ich glaube ja, das ist der Sinn von so Sachen, das ist immer, dass man so 2% an Menschen abgreift. Ich glaube, das muss ja eigentlich jeder Entwickler wissen, dass das jetzt nicht das große Mainstream-Ding wird. Aber für so ein paar Leute ist das dann genau das Richtige.
Ja, es ist glaube ich einfach also ein bisschen Kreativität hier, dass du mal ein paar ungewöhnliche Waffen hast. Und ich glaube, ne, also die brauchen dann länger zum Meistern. Das sind mehr so die Profi-Geräte. Die muss man erstmal richtig raushaben und dann können die wahrscheinlich total mächtig sein. Ja, aber es ist halt, wie du sagst, einige Sachen sind so gimmickmäßig und die führen zumindest unmittelbar nicht schnell zum Ziel, sondern da müsste man sich wahrscheinlich viel, viel mehr mit befassen, bis man damit weiterkommt. Und ja, also deswegen hat es den Pool sozusagen, jede neue Waffe, die ich gefunden habe, hat eigentlich meine Wahrscheinlichkeit für einen Holosticker und das Karabiner irgendwie gesenkt. ich sehe, es gab auch noch eine modifizierte Pistole, die habe ich auch noch gespielt. Die Pistole fand ich nämlich auch in Ordnung. Die hätte ich auch genommen. Und da zum Beispiel meine Risikoabwägung war, wenn du weiterkommst in späteren Arealen, dann gibt es quasi so ein Level-Cap und im nächsten Areal gibt es ein Mindestlevel für die Drops. Und dann sind die auf jeden Fall immer mindestens Level 15 oder so. Und dann habe ich die aber trotzdem nicht genommen, wenn es halt keine Waffen waren, mit denen ich spiele. Dann habe ich die halt liegen lassen. Ich habe halt lieber die schlechtere Waffe behalten mit weniger Stats, weil die einfach konsistenter für mich funktioniert hat. Ne? Dann wusste ich halt, damit kriege ich die Gegner, vielleicht brauche ich länger, aber ich weiß halt, dass ich sie kriege. Und dann habe ich die halt liegen lassen. Und das war halt auch so ein Learning irgendwie, nimm nicht unbedingt die besseren Waffen, wenn es halt nicht aus deinem Pool nicht Waffen sind, mit denen du gut gerne spielst.
Ja, genau, das hatte ich auch dann. Und auch teilweise bessere Sachen liegen lassen, wenn halt jetzt der Bonus auf denen vielleicht nicht so toll ist. Wie gesagt, dieser Portallaser allein schon, der ist so, fand ich immer so mit das Stärkste im Spiel. Und wenn man dann liegt da halt ein neuer Hollow-Seeker, der hat ein besseres Level, aber ich denke mir so, der hat jetzt irgendeinen Blödsinn da drauf, den will ich nicht. Es gibt ja auch noch diesen zweiten Feuermodus, den jede Waffe hat, und der ist ja auch nochmal zufällig von einer Reihe von verschiedenen, die man da bekommen kann. Und da gab es auch so ein, zwei, mit denen konnte ich mich nicht so ganz anfreunden. Bei anderen dachte ich mir dann wieder, die sind mir irgendwie bei Bossen zu sperrig. Da gibt es so einen, den man ein bisschen aufladen kann und dann macht er eben so eine BFG aus Doom praktisch. also aus Doom 2016 und Eternal. Aber die meisten sind in Ordnung und die haben mich jetzt eher nicht dazu bewegt, da was liegen zu lassen oder aufzunehmen, aber das ist zumindest sowas, was ich so ein bisschen immer dann überlegt habe, nehme ich das jetzt? Denn eigentlich mag ich den zweiten Feuermodus meiner Gnade im Moment mehr.
Mhm. Ja, auf jeden Fall. Ja, das war etwas sozusagen, das lernt man so halt während des Spiels sozusagen und das ist, glaube ich, die Entscheidung, wenn du die richtig triffst, sind die halt entscheidend dafür, ob du weiterkommst oder nicht. Ja. Zu wissen, womit komme ich klar und quasi so Regeln zu haben, ne, also ne, mache ich, also nehme ich die neue Waffe unter welchen Umständen oder nehme ich sie halt nicht. Ja. Oder auch wann riskiere ich eben, das hatten wir ja auch schon, wann riskiere ich welche Sachen zum Beispiel, habe ich halt häufig, also die erste Fehlfunktion des Anzugs immer riskiert.
Ja, da hat man doch nichts zu verlieren, ne?
Genau, da hat man wenig zu verlieren. Die sind dann meistens, also wenn du nicht irgendein Perk hast, was sagt, dass du schwere Malfunctions häufiger bekommst oder so, dann kannst du die einfachen Malfunctions eigentlich immer riskieren. Und Ja, es ist halt ein Gamble irgendwie, je nach Wahrscheinlichkeit. Ich weiß nicht, wie die Wahrscheinlichkeiten da waren, aber oft hast du halt einfach dann das Item so bekommen, ohne Malfunction, und dann lohnt es sich halt, dieses Risiko durchaus immer erstmal einzugehen. Ich habe zum Beispiel auch immer Upgrades gemacht auf die Lebensenergie. Das sind Sachen, die habe ich immer eingesammelt, wenn es möglich war. Also auch die Malfunction riskiert. Ja.
Ja, gerade denke ich, am Anfang eines Runs kann man immer ein bisschen experimentieren.
Ja, genau. Und wenn es dann halt schnell vorbei ist, okay, das kann halt auch mal passieren, weil man halt richtig Pech hat, wirst du halt dann nochmal so richtig dumm umgenutzt und hast gerade schon eine Malfunction gehabt und dann ist halt Pech. Aber genau, da darf man halt ein bisschen. Und später, je weiter man kommt, desto mehr muss man sich überlegen, ne? Desto weniger Risiko sozusagen sollte man da eingehen. Oder es ist halt so die Frage, ne? Das war so meine Strategie, wenn ich halt gute Sachen hatte, bin ich so, Schuster, bleib bei deinen Leisten gewesen.
Ja, genau.
Dann habe ich halt, da war ich weniger experimentierfreudig, habe nur sozusagen die Standardrisiken eingegangen, wie die erste normale Malfunction, auch schon keine schweren. Es gab dann schwere Fehlfunktionen, die konnten halt richtig miese Effekte haben. Genau, zum Beispiel, ach, dass du dann Keys, es gibt ja Schlüssel in dem Spiel, das muss man auch nochmal sagen, so wie bei Doom mit den Keycards oder so, wo man dann bestimmte Türen aufmachen kann, und meistens findet man halt sehr gutes Equipment dann da, also irgendwelche Truhen, wo dann halt zumindest eine Chance ist, coole Sachen zu haben.
Ja.
Und das hat sich halt schon gelohnt. Und dann konntest du auch so irgendeine Malfunction haben, dass du Schaden bekommst, wenn du Schlüssel benutzt.
Genau.
Das war richtig scheiße.
Wodurch dann auch direkt die Gegner-Kills resettet werden. Das heißt, wenn du ein paar Gegner in Folge tötest, ohne getroffen zu werden, wird ja deine Waffe besser. Mhm. Und wenn du dann getroffen wirst, wird diese Streak ist das sozusagen, so eine,
genau, und du konntest bis fünffach konnte diese Streak irgendwie gehen.
Genau, und die kannst du teilweise durch Items, braucht die entweder länger oder kürzer, um die aufzufüllen, zum Beispiel auch durch Fehlfunktionen oder so.
Ja.
Aber wenn sie eben einmal resettet ist, dann ist das erstmal sehr ärgerlich. wenn man die aufs Maximallevel kriegt, kriegt man so ein Schild für einen Treffer auch, sehr praktisch. Und wenn die dann eben zum Beispiel, wenn man dann eben eine Tür aufmacht und dann durch den Schlüssel eine gezappt bekommt, verliert man die eben auch. Das ist dann schon sehr ärgerlich.
Genau, dann kriegst du quasi automatisch das Schild weg oder so. Oh, genau, also das waren Sachen, die hat man ungerne gesehen. Oder dann das führt halt dazu, dass du halt diese Schlüssel und so erstmal alles liegen lässt und diese Türen nicht aufmachst, bis du diese Malfunction losgeworden bist. Und manchmal hat es sich auch gelohnt, dann durch so ein ganzes Areal nochmal back zu traveln und da irgendwelche Sachen nochmal rauszuholen, wenn man alles geklärt hatte und die Malfunctions nicht mehr hatte. Um zu sagen, okay, dann hole ich mir noch mal den guten Stuff hier aus der Vault.
Ja, ich finde es auch lustig. Es gibt ja diese Items, die dir dein Leben ein bisschen erhöhen, dein Maximalleben, aber die können dir dann eben auch Schaden zufügen und dann verlierst du stattdessen deine Streak, statt Maximalleben zu bekommen, und dann stehst du erstmal so und denkst dir so,
Und das halt auch, wenn du halt eh gerade keine Streak hast, dann kannst du es halt viel eher riskieren. Wenn du eh runter bist, kannst du sagen, ja, scheiß drauf, dann probiere ich das eben. Dann sammle ich das eben. Und das würdest du halt nicht machen, wenn du gerade eine volle Streak hast mit Schild, würdest du halt sagen, nee, dann lasse ich das erstmal liegen und würdest halt nur aufsammeln, wenn ich eh Schaden bekommen habe. Und das finde ich aber auch eine interessante Mechanik, diese Streaks. Und das äußert sich auch noch mal in einem zweiten Layer der Mechanik, nämlich ist es so, es gibt zwei Arten von Lebensenergie-Packs, nämlich die beim Aufsammeln ein Upgrade sind.
Mhm.
Und wenn du drei davon hattest, glaube ich immer, dann vergrößert sich deine Lebensenergie.
Ja.
Und dann gab es eine Mechanik, die habe ich am Anfang, habe ich die ganz lange nicht mitbekommen. Wenn du volle Lebensenergie hast und ein normales Energiepack aufsammelt, das dir nur die Lebensenergie regeneriert, dann wird das automatisch zu einem Upgrade.
Ja.
Und wenn man das weiß, dann spielst du halt so, okay, passt du halt auch auf, dass du diese Upgrades dann erstmal liegen lässt, wenn du ein bisschen Schaden hast. Oder so, da musst du erstmal gucken, wie komme ich an Lebensenergie ran oder in welcher Reihenfolge sammle ich Sachen ein, damit ich möglichst viel Benefit daraus ziehe. An diesen Upgrades. Also tatsächlich mit voller Lebensenergie die einzusammeln, dann konnte man halt richtig schnell auch diese Upgrades farmen. Und dann konntest du richtig das Schneeballsystem, wenn du halt da gut warst, wenn du halt gut gespielt hast, keinen Schaden hattest, konntest du all diese einfachen Lebenspacks als Upgrades bekommen. Und das ist ein gigantischer Vorteil dann.
Ja, gerade zu Anfang, wenn man ja in relativ wenigen Treffern stirbt, weil man eben immer wieder mit der mit der sehr, sehr kurzen Lebensleiste anfängt und dann vielleicht so 2, 3 Treffer oder so aushält. Ich meinte vorhin einen, aber das war eine Hyperbel. Dann ist das natürlich sehr praktisch, wenn man auf einmal statt getroffen zu werden eben, also man wird eben nicht getroffen und wie du sagst, dann hat man auf einmal, kriegt man viel schneller dieses Maximalleben, das man gerade zu Anfang ja auf jeden Fall braucht. Klar, wenn der Run dann länger und länger wird, wird es natürlich immer mehr und dann wird es auch teilweise schwieriger, das Leben wieder komplett aufzufüllen, weil man zu viel verlieren kann. Aber ich finde, wie du sagst, wenn man sich dessen bewusst ist und dann relativ gut spielt, dann kann man da schon diesen Schneeball ins Rollen bringen, ja. Das funktioniert relativ gut hier.
Das würde mich jetzt mal bei dir interessieren, wie du das einschätzt, also wie schwierig. Ja. Also wir haben ja jetzt so viel darüber gesprochen, wie sind die Mechaniken, was haben für Strategien bei uns irgendwie zum Ziel geführt. Aber wie schwierig fandest du es denn, gut zu spielen?
Also zu Anfang habe ich immer meine halbe bis Stunde Actionspiel-Eingewöhnungszeit, in der ich der größte Idiot bin und überhaupt nichts auf die Reihe kriege. Ich weiß nicht, wie ich das immer hinkriege, aber bei jedem neuen Actionspiel die erste halbe Stunde bin ich sehr, sehr schlecht. Wo ich mir, keine Ahnung, so ein paar Angriffen weiche ich aus, aber generell werde ich eher von den meisten leichten Sachen getroffen. Aber sobald ich dann einmal danach, wenn ich dann so im Bereich bin, wo ich wage zu behaupten, das so für mich halbwegs kompetent beurteilen zu können, ich fand das Spiel, also so generell meinst du jetzt, vom Schwierigkeitsgrad her. Mhm. Ich fand es relativ schwierig auf jeden Fall. Es soll ja auch schwierig sein. Es gibt einem am Anfang einmal die Nachricht, dass das Spiel schwierig ist und dass Sterben in diesem Spiel normal ist und dass auch getroffen werden normal ist. Das hat halt diesen Roguelike-Aspekt so ein bisschen. Ich finde, das geht nicht. Das ist nicht ganz so wie in sowas wie zum Beispiel Risk of Rain, dass er jetzt sehr darauf ausgelegt ist, dass man das Spiel möglichst kaputt macht. Also das meine ich nicht negativ, sondern eben, dass man durch sehr viel Glück sehr viel Blödsinn bekommt und dann das ganze Spiel praktisch mit einem Schuss explodiert. Das passiert in Returnal nicht. Da ist Returnal ja eher auf das eher darauf ausgerichtet, dass man richtig ausweicht und gerade eben, weil das Ausweichen ja unverwundbar macht, geht das relativ gut. Das erste Schwierige im Spiel, so fand ich ja den ersten Boss. Bis dahin ist, ich sag mal, fand ich es relativ locker. So ein, zwei Sachen sind halt ein bisschen gewöhnungsbedürftig, wie diese Türme, die einen anvisieren, wenn man sich denen zeigt, da muss man eben ein bisschen schauen, wann schießen die und so Kram, aber das ist ja so ein, zwei Mal, dann lernt man das, denke ich. Fand ich den ersten Boss so das erste Schwierige. Danach kam ich die nächste Zeit, nachdem ich den geschafft habe, eigentlich ziemlich gut durch. Also, bis ich dann so im vorletzten Gebiet war. Ich nehme jetzt mal nichts vorweg, da ist so einen kurzen Spoiler-Teil, machen wir am Ende wahrscheinlich eher. Aber als ich dann eben in dem, ich weiß nicht, wie viele Gebiete es gibt, aber als ich so im vorletzten Gebiet angekommen bin, da hat das Spiel nochmal richtig angezogen. Und da fand ich es teilweise extrem schwierig, weil ich mir auch nicht sicher war, man bekommt ja wie in den meisten Roguelikes verschiedene Punkte, wo man den Run starten kann, so ein bisschen. Und da war ich mir dann teilweise nicht sicher, soll ich jetzt lieber früher starten, damit ich mehr Upgrades mitnehme und sowas, oder soll ich später starten, weil das dann so ärgerlich ist, wenn man durch einen Blödsinn stirbt oder so, wo man sich denkt, oh, das hätte es jetzt nicht gebraucht. Denn die Runs sind ja schon extrem lang.
Das ist ein Unterschied auch, kann man sagen, zu anderen Roguelikes, die dann eher kürzere Runs haben, wo es mal schnell vorbei sein kann, wo ein langer Run eine halbe Stunde oder Stunde ist. Ja. Und hier ist es eher so, dass die halbe Stunde, Stunde schon relativ normal sein kann und dass da auch längere Runs möglich sind. Und das ist natürlich dann auch noch etwas frustrierender, wenn man dann halt nach so langer Zeit scheitert. Aber ich finde, das Spiel hat es relativ clever gelöst. Es sind 6 Areale insgesamt und es ist aufgeteilt in 2x3. Das Spiel hat sozusagen eine Hälfte und wenn du die überschritten hast, dann fängst du immer bei der Hälfte oder darfst du immer bei der Hälfte wieder anfangen.
Genau, richtig.
Und das, finde ich, löst sozusagen diese Länge des Spiels clever auf.
Ja.
Sodass du sozusagen diese ersten Areale hast. Dann zieht der Schwierigkeitsgrad auch noch mal ein bisschen an im zweiten Teil mit den zweiten drei Arealen. Aber dann darf man halt dort immer wieder anfangen. Und das bedeutet auch, dass man gleich sozusagen, weil es ja ein Mindestlevel für die Gegenstände gibt, dass man dort auch keine Level-1-Gegenstände mehr findet, wenn man so weit gekommen ist, sondern dass die auch gleich wieder zu der Location, dem Mindestlevel irgendwie passen. Und dass man von dort aus, auch wenn man dann ohne Upgrades anfängt, sich in dieser Zeitspanne der zweiten drei Areale wieder komplett upgraden kann, ohne Nachteile.
Genau. Ja, also da hat man, die Wahl ist schon relativ frei, ja. Man hat nicht große Nachteile dadurch, dass man auf dem Checkpoint sozusagen anfängt.
Nee, würde ich nicht sagen.
Die Nachteile bekommt man ja sozusagen, die sind ja dann selbst gemacht, weil man ja zum Beispiel vom vierten Gebiet theoretisch direkt ins sechste springen kann, wenn man das möchte.
Ah, das ist das nächste, genau. Das hat es auch in beiden. Es gibt Abkürzungen dann, wenn man bestimmte Upgrades hat. Das ist sozusagen so ein bisschen wie bei Metroid dann wieder. Ja. Man findet permanente Upgrades, die einem Fähigkeiten geben, an Orte zu gelangen, an die man sonst nicht gelangen würde. Und so kann man dann später abkürzen. Also einerseits sich eleganter durch einige Gebiete bewegen oder dort Aktionen auslösen, die man sonst nicht machen könnte. Und eben diese Abkürzung nehmen, sodass man, wenn man diese Upgrades einmal hat, kann man einfach abkürzen.
Ja, und es wird aber dadurch halt schwieriger, weil man eben ein paar Upgrades verpasst. Aber vielleicht findet man ja auch das sechste Gebiet leichter als das fünfte. Also ich fand das fünfte extrem schwierig. Ja.
Also ich hätte das auch immer übersprungen, ja. Also ja, das habe ich, glaube ich, immer gemacht.
Fand ich persönlich das Schwierigste, bis auf so einen Gegner im sechsten Gebiet, der nicht sehr freundlich zu mir war. Aber ansonsten fand ich das fünfte schwieriger. Und dann man kann ja auch das vierte Gebiet machen und dann zum sechsten gehen, wenn einem das vierte zum Beispiel liegt. Und, aber das ist ja dann alles, das ist ja dann die eigene Entscheidung. Und das fällt ja auch wieder ein bisschen ins Risikomanagement rein. Gehe ich jetzt ins Gebiet, hole ich mir ein paar Upgrades oder versuche ich vielleicht direkt zum Endboss zu kommen?
Auch das, genau. So. Also da hat man das auch wieder im Gameplay, genau diese Abwägung. Man kann den langen Weg gehen, man hat ein paar Risiken dadurch, aber man hat eben auch die Chance, mit vielen Upgrades durchzulaufen. Zum Beispiel das vierte Gebiet hätte ich immer gespielt. Ja. Da bin ich so durchmarschiert. Aber das fünfte hätte ich zum Beispiel dann eben auch eher ausgelassen, weil da ist die Risiko, da weiß ich so, oh nee, wenn ich da reingehe, da kommt man halt am Ende wieder schlechter raus, als man reingegangen ist. Mhm. So. Oder manchmal habe ich auch bloß ein paar Gänge aus einem Gebiet gemacht und sobald ein Gang kam, wo ich dachte, nö, die Gegner hier passen mir nicht mehr, dann bin ich umgedreht und habe es sein gelassen. Habe sozusagen so viel billige Upgrades mitgenommen, wie ich einheimsen konnte und dann habe ich es irgendwie gelassen. Ja, aber das ist halt, ja.
Ja, das Spiel macht es ja auch so, dass du, wenn du zum Beispiel das vierte Gebiet schaffst, wenn du es einmal geschafft hast, musst du ja auch den Boss nicht mehr machen. Das heißt, du kannst das Gebiet komplett durchspielen und kannst danach trotzdem ins fünfte weiter oder ins sechste, ohne den Boss im vierten zu machen. Denn den hast du einmal geschafft, dann ist das okay. Dann
das ist auch sehr fair an dem Spiel. Die Bosse sind wahrscheinlich die größten Hürden, die es so in dem Spiel gibt mit. Also, die sind schon eher ein bisschen schwieriger, wie ein Bossgegner halt auch sein sollte. Aber man muss sie im Grunde immer nur einmal machen. Genau, und kann sie danach überspringen oder auslassen.
Ich muss zugeben, dass ich jetzt nicht weiß, wie das beim zweiten und beim dritten Gebiet war. Denn wie gesagt, in dem Moment, in dem ich den ersten Boss zum ersten Mal geschafft habe, bin ich dann durchs zweite und dritte Gebiet auch direkt im ersten Versuch durch.
Ja, also ähnlich war es bei mir auch, glaube ich, und du musst diese Bosse nicht nochmal machen. Du hast das, es ist wie im späteren Teil des Spiels, dass du dann dass du abkürzen kannst, Sachen überspringen kannst.
Ja, das ist, finde ich, auch relativ schlau, ja. Aber um zur eigentlichen Frage zurückzukommen, ich finde es relativ schwierig. Ich würde auch sagen, dass man hat ja hier auch die Sache, es gibt keine Schwierigkeitsgrade, das heißt, dass ich würde trotzdem sagen, wenn man dran interessiert ist, soll man es ruhig ausprobieren, aber man sollte immer ein bisschen im Hintergrund behalten, das Spiel ist schon relativ anspruchsvoll, was den Schwierigkeitsgrad angeht, und man kann das eben auch nur durch dieses Roguelike-Glück leichter machen, und das wird auch nicht man bekommt jetzt nicht durchs Riesenglück auf einmal den leichten, total leichten Run. Ich glaube, schwierig wird das immer bleiben.
Ja, also ich habe den Eindruck, man muss wirklich raushaben, welche Entscheidungen man trifft, welche Risiken man eingeht. Und dann kann man konsistent gut spielen. Und natürlich eben, wenn man die Patterns, die Gegner lernt, wenn man halt einfach diesen Player-Skill entwickelt, sozusagen mit der Zeit. Das kommt natürlich durch die Übung, durch die Wiederholung, wird man auf jeden Fall besser. Wenn man das gut raus hat, dann ist man erfolgreich, sozusagen. Die Upgrades und solche Sachen, ja, da ist eher die Strategie, wann man welche Risiken eingeht, wichtig. Ich persönlich, ich fand es natürlich auch schwer.
Ja.
Es gibt, aber also ich war dann doch erstaunt. Ich war irgendwie sehr motiviert und es hat mich wenig frustriert trotzdem.
Ja, ja.
Das ist, glaube ich, zum Beispiel, also Dark Souls frustriert mich viel mehr.
Okay.
Muss ich sagen. Wenn ich den Vergleich anstelle.
irgendwann muss es erwähnt werden.
Ja, weil man ja, wenn wir einfach sagen, sprechen über Spiele, die gemeinhin als sehr schwer rezipiert werden.
Passt das schon, ja.
Das ist so der Vergleich, den ich da machen würde. Und Dark Souls frustriert mich häufiger, weil ich da, also Dark Souls gibt mir das Gefühl, ich muss immer viel mehr nochmal spielen. Ich muss dann sozusagen, ja, durchquere dieses ganze Gebiet nochmal, setze dich nochmal auseinander mit jedem Gegner auf diesem Gebiet. Du musst diesen Weg immer wieder gehen, bis du dann zum Boss kommst und so. Und das ist das, was mich dann doch etwas mehr frustriert hat, dass ich das Gefühl habe, ich bin doch immer wieder die gleichen Wege, immer wieder gelaufen in Dark Souls, um dann wieder beim Boss zu sterben. Und ich möchte lieber, darf ich dich einfach beim Boss anfangen? Warum muss ich durch das Areal nochmal laufen? ja, klar, da lernt man natürlich auch was, das ist natürlich auch Übung, aber das hat mich subjektiv mehr frustriert. Und das war bei Returnal nicht so, weil vielleicht auch, weil es die Zufallselemente sind, der Weg ist halt dann nicht der gleiche. Wenn du gestorben bist und du spielst es von vorne, dann fühlt es sich halt trotzdem nicht gleich an.
Ja. Ich bin dabei persönlich bei Dark Souls relativ frustresistent. Ich glaube, so generell bei den meisten Spielen eher nicht. Gerade bei AAA auf hohem Schwierigkeitsgrad ist ja normalerweise relativ, ich sag mal, Bullshit. Ich finde, das Problem hat Returnal hier glücklicherweise nicht. Ich finde auch, das ist nicht sonderlich frustrierend. Das Einzige, was halt eventuell ein bisschen nervig sein kann, ist, wenn man gerade einen sehr langen Run hat, der auch relativ gut läuft, aber dann eben irgendeinen blöden Fehler macht. Aber eigentlich ist man das dann ja eigentlich in den meisten Fällen selbst schuld. Und dann fände ich zumindest gemein, wenn man das dem Spiel vorwirft.
Mhm. Ja, nee, also ich fand es halt auch wirklich nicht unfair. Ich fand es zwar immer fair, man konnte wirklich gut lernen. Ich fand, die Lernkurve war auch sehr deutlich. Also ich habe die bei mir sehr deutlich empfunden, sozusagen, dass man wirklich sehr schnell viel besser geworden ist. Und ich weiß halt genau, wenn ich jetzt von vorne spielen würde, ohne Upgrades, die ich freigeschaltet habe oder ohne Gegenstände, würde ich schon sofort relativ weit kommen. Also weil ich einfach weiß, wie der Hase läuft, weiß, welche Entscheidung ich treffe, welche Waffen ich da benutze. Und da wäre relativ klar, dass ich da relativ weit komme. Und das wäre halt in Hades wäre es unmöglich. Hades ist ein Spiel, wo du halt buff werden musst, wo du halt die ganzen Meta-Upgrades brauchst, um wirklich länger durchzuhalten. Alles andere ist halt nur Glück. Und du kannst es fast bei den ersten Malen nicht schaffen. Und es ist halt sehr darauf ausgelegt, dass diese Metaprogression irgendwann eskaliert, sozusagen, man einfach viel, viel stärker wird.
Ja.
Was auch okay ist, aber hier mag ich es auch irgendwie, dass es andersrum funktioniert.
Ja, ich finde eigentlich das und dass es da keine Regeln gibt, an die sich ein Roguelike per se halten sollte. Also man kann das in alle Richtungen machen. Das kommt eher einfach ein bisschen darauf an, was für eine Art von Spiel man da machen möchte.
Ja, und aber vielleicht, wenn man es jetzt irgendwie hört und noch nicht gespielt hat, hier ist die Stellschraube, du wirst besser durch Übung und weniger die Stellschraube, du kriegst irgendwie krasse Upgrades, die dich sehr viel stärker machen.
Ja, genau, das denke ich auch, das ist sehr, sehr, aber es ist auch, wie du sagst, es ist relativ, in Anführungszeichen, leicht lernbar. Das heißt, das Spiel macht eigentlich alles sehr deutlich, was man falsch macht oder wie man es richtig machen muss.
Und du hast eine einfache Steuerung, würde ich sagen, die ist nicht überladen. Du kannst irgendwie springen, du kannst dashen, du hast das Zielen und Schießen und so viel brauchst du sonst nicht.
Und das Zielen ist ja auch gar nicht so wichtig. Also du hast ja ein riesen Fadenkreuz und du triffst eigentlich alles, was in diesem Fadenkreuz drin ist. Du musst jetzt nicht die krassen Präzisionsschüsse machen, während du durch die Luft springst. Solange du deine Waffe so in die Richtung des Gegners zeigst, müsstest du normalerweise treffen.
Ja, es ist mehr so eine strategische Sache auch. Also, ne, welche Gegner priorisiere ich, wie bewege ich mich über diese Map sozusagen. Das sind die wichtigeren Entscheidungen sozusagen. Es kommt nicht auf dieses Moment-to-Moment-Headshot an, so, dass man da richtig gut zielen muss. Das ist nicht, sondern mehr so die Strategie, wie man sich da durchbewegt.
Genau, richtig, das ist ja so ein auf dich selbst fokussiertes, statt auf, dass du richtig zielst. Klar, wie du sagst, Priorisierung ist natürlich wichtig, aber in welchem Actionspiel mit zwei verschiedenen Gegnertypen ist Priorisierung nicht wichtig?
Genau, ja.
Das finde ich auch recht interessant. Also da würde ich auch wieder den Vergleich zu Arcade-Zeug ziehen, zum Beispiel Nex Machina auch wieder. Nex Machina hat ja zum Beispiel die Sache, dass das keinen Knopf hat, mit dem man schießt. Das heißt, das ist ja ein Twin-Stick-Shooter. Und wenn du mit dem rechten Stick in eine Richtung zielst, schießt du auch automatisch. Denn warum solltest du nicht schießen, ne? Ist ja blöd, ist ja Quatsch. Bei Gegnern ist halt, bei Bossen auch zum Beispiel, ist auch ähnlich wie in Returnal, wage ich zu behaupten, auch diese Sache, du zeigst halt so ungefähr in die Richtung des Gegners. Und wenn du ein bisschen besser in die Richtung des Gegners zeigst, geht's halt ein bisschen schneller, aber groß zielen musst du jetzt nicht können. Du musst halt eher gucken, dass du richtig stehst, dass du den Angriffen richtig ausweichst und so Sachen. Und das ist, glaube ich, das Wichtigere. Also deswegen, ist wahrscheinlich auch schlauer für einen Controller bei so einem schnellen Spiel, dass du gerade halt keinen großen Fokus auf Headshots oder so hast.
Mhm.
Denn ja. Wie willst du das groß machen, während du dich viel in der Luft bewegst und so?
Ja, es hat einfach die Priorität ganz anders gesetzt, was genau, es von dir verlangen möchte. Und ich finde, das ist da gut ausbalanciert. Ja. Man merkt, finde ich, dass es handwerklich sehr, sehr gut ist, sehr, sehr durchdacht ist sozusagen. Genau, also wie diese Gegner funktionieren, wie die Patterns sind, dass es halt immer, wie du sagst, sichere Strategien gibt und gutes Verhalten gibt, wie man darauf reagieren kann. Und da ist auch, also ich bin auch irgendwie keinen Bugs oder irgendwas begegnet. Es ist einfach so sehr high polished gewesen. Alles funktioniert, wie es soll. Die Bewegung ist sehr, sehr gut. Es lässt sich immer schwer beschreiben, sowas.
Ja.
Aber du hast das Gefühl, die Figur reagiert schnell auf deine Eingaben und so wie sie sich bewegt, sozusagen ist es irgendwie angenehme Mischung aus, die Figur hat Gewicht, aber sie ist trotzdem auch flink und nicht träge.
Ja, es ist halt auch sehr gut animiert generell, also ich finde, das ganze Spiel klingt auch sehr gut. Um da eine kleine Überleitung zu treffen. Da meine ich jetzt nicht unbedingt die Musik, die finde ich, fällt sehr stark in den Hintergrund, bis auf ein, zwei Beispiele. Aber generell der Kampf in dem Spiel klingt sehr gut, finde ich. Wenn die ganzen Gegnergeräusche mit deinen Waffen und so überein stimmen, sich da ein bisschen überlagern, Das fühlt sich sehr gut an, fühlt sich sehr richtig an. Sehr, sehr, sehr kompetent gemacht, war ich zu behaupten, ja.
Mhm. Ja, also ich habe da jetzt keine speziellen Erinnerungen dran, du weißt, so ein bisschen auditives Trefferfeedback auch und so.
Ja, auch, auch ganz viele Gegner, wenn die das Zeitliche segnen, geben die teilweise sehr hübsche Geräusche von sich. Gerade im zweiten Gebiet zum Beispiel dachte ich, oder im letzten, da die Gegner, wenn da ein Gegner drauf geht, macht der gern mal so einen, ich weiß jetzt nicht, wie ich das beschreiben würde, aber doch ein sehr, ein gutes Geräusch. sag ich mal ganz, wenn die Gegner sterben, machen sie gute Geräusche, ja.
Geräusche, TM.
Richtig, also generell der Sound im Spiel gefällt mir sehr gut, auch im letzten Gebiet aus Gründen, die ich jetzt hier nicht sagen will, da kommen wir vielleicht später.
Das letzte Gebiet allgemein sehr schön, ich fand es auch dass es das Schwierigste war, ich glaube, ich bin da fast nie gestorben, also wenn ich in dem Gebiet war, dann bin ich da auch durchmarschiert.
Ja.
Das fand ich nicht sehr schwierig, aber es war sehr imposant, dieses Gebiet.
Ja, genau. Und da klingt alles sehr gut, da sieht alles sehr gut aus. Denn generell sieht das Spiel extrem gut aus während des Kampfes. Gerade wenn irgendein Gegner drauf geht, dann platzt der immer in wie viele verschiedene, fast schon so voxelartige Teile, wie das eben auch in Nex Machina der Fall war. Oder in dem anderen Spiel davor von Hausmark, dessen Namen ich vergessen habe. Das hat aber auch keiner gespielt, also ist das okay. Wisst ihr sowieso nicht, welches ich meine. Also nicht, dass das irgendwie groß blutig wäre oder so, das meine ich gar nicht, aber diese seltsamen Alien-Formen, die zerteilen sich halt gerne mal in viele verschiedene Stückchen. Finde ich auch relativ technisch interessant, weil das ja in den meisten Fällen willst du ja eigentlich entweder, dass sich die Gegner relativ schnell auflösen, einfach so, oder eben umfallen und da dann ein bisschen rumragdollen oder sowas. Mhm. Aber Returnal zelebriert das so ein bisschen.
Das stimmt. Nee, dass da irgendwas so blöde rumragdollt, das kommt da nicht vor.
Das wird eher in tausend Partikel zernichtet. Und generell finde ich die Gegner-Designs auch sehr, sehr gut. Also anfangs sieht das so ein bisschen nach, wie heißt denn der Film? Edge of Tomorrow.
Ja, diese Hunde da, ne?
Genau, die sehen so ein bisschen nach diesen Aliens aus Edge of Tomorrow aus. Und und bereits ab dem ersten Boss oder dem zweiten Gebiet werden die Gegner dann wesentlich seltsamer. Ich fand im zweiten Gebiet gibt's so komische fliegende Boxen mit Tentakeln. Und dann generell haben die meisten Gegner in diesem Spiel Tentakel. Die sind auch sehr gut animiert. Gefällt mir alles sehr, sehr
gut. Ja, und es ist alles so ein bisschen wirklich abstrakt gruselige Monster, so ein bisschen, ne? Also die Hunde sind irgendwie noch so das Nachvollziehbarste, aber nachher werden die auch, finde ich, eher so ein bisschen, ja, also so albtraumartig.
Ja, dann kämpfen wir gegen irgendwelche Würfel oder sowas. Man sich, so Tentakelwürfel, denkt man sich, komischer Gegner. Ja, mhm. das, also wie gesagt, das ganze visuelle Design finde ich gut. Ich finde auch die Gebiete alle sehr hübsch. Das vierte, würde ich sagen, ist das am wenigsten eindrucksvolle, so generell. Das hat seine Gründe, aber das ist auch nicht schlimm oder so. Aber okay, ich finde auch die Architektur in dem Spiel relativ hübsch. Das ist alles so ein bisschen blockig. So ein bisschen, weiß ich nicht, wie nennt man das? Bisschen brutalistisch.
Brutalistisch, ja, habe ich auch gerade gedacht. Ja, so ein bisschen richtig. Brutalismus. Nicht so in seiner ganz extremen Form. Ja. Ist noch so gebrochen. Also es wird dann immer wieder gebrochen in den Gebieten. Du fängst irgendwie an in diesen Overgrown Ruins, glaube ich.
Ja,
was so eine Art Waldgebiet ist. Also sehr viel organisches Leben quasi, so ein bisschen eben Bäume und Grünzeug. Und das entwickelt auch jedes Gebiet so seinen eigenen Charakter. Also man könnte sagen, mit dieser brutalistischen Architektur, das zieht sich so durch als roter Faden. Das verbindet diese Gebiete auch. Aber jedes hat nochmal wirklich seine eigene Identität. Also das ganz anders. Also ich meine, es gibt so ein Wüstengebiet, es gibt so eine Schneewüste.
So Metroid Prime.
Ja, genau. Es gibt sozusagen, das Standardrepertoire der Gebiete ist abgedeckt.
Ja, die sehen aber auch alle relativ gut aus. Also ich finde nicht, dass das Schneegebiet, das ist jetzt nicht so ein Standard-Schneegebiet. Also Schneegebiete sind halt sowieso super. Ihr solltet alle mehr Schneegebiete mögen. Vertraut mir, ich hab recht. Aber das hier hat mir sehr gut gefallen, auch gerade durch diese ganze komische Alien-Architektur, die da rumwabert. Ja, also wenn jetzt holt, habt ihr euch natürlich gedacht, boah krass, jetzt holen wir uns natürlich Returnal, das ist gut, denn ich würde sagen, wir können demnächst in den Spoiler-Teil übergehen.
Ja, ich würde auch sagen, wir sollten über die Story sprechen und was sozusagen in diesen ganzen Arealen passiert.
Genau, und was, wie die späteren Gebiete und so genau aufgebaut sind. Und da also über bestimmte Einzelheiten wollte ich jetzt noch nicht reden. Also alles, was später mit dem Gebiet kommt, alles, was die Handlung angeht und so, kommt gleich, wenn ihr unbedingt das für euch selbst erleben wollt. Und ich glaube, wir beide sprechen eine große Empfehlung für dieses Spiel aus. Dann holt euch das, wenn das nicht geht, weil ihr keine PS5 habt, ist ein bisschen schade. Naja, wisst ihr, was ihr kaufen sollt, sobald ihr eine habt.
Empfehlung an diesem Punkt, denke ich, kann man aussprechen. Es ist ein relativ einzigartiges Spiel, also spielerisch in seiner Zusammensetzung, wie gesagt, ist zwar aus Elementen, die alle bekannt sind, aber sehr interessant zu einem neuen Spiel zusammengefügt auf jeden Fall. Und auch noch mal im Zusammenhang mit der Geschichte, die wir nicht beleuchtet haben, auch hochinteressant. Also da passt sehr vieles gut zusammen. Deswegen, bevor dem Spoiler-Teil schon mal zugreifen, wenn das jetzt nicht abgeschreckt hat, was wir bisher gesagt haben.
Ja, wenn euch jetzt denkt, boah, das klingt alles total scheiße, dann holt euch das nicht. Ja, aber wie gesagt, sehr gut. Dann würde ich sagen, gehen wir ein bisschen in den Spoiler-Teil über, wo alles aus später aus dem Spiel, alles aus die Handlung und so. Das heißt, ich habe jetzt noch Zeit abzuschalten. Los, weg, weg. Tschüss.
Ja, wie es bei Löwenzahn immer gesagt wurde, jetzt abschalten.
Genau, geht ins Bett. Bestellt euch noch Returnal vorher und geht ins Bett. Ist mir egal, wie viel Uhr es ist. So, sind die weg?
Ja. Ich höre niemanden mehr.
Sehr gut, alle. Aber was, du hörst mich nicht?
Ach so, doch, ja, dich
schon. Okay, gut, das ist wichtig. Sehr gut, alle weg. Erstmal wollte ich ganz kurz sagen, in diesem letzten Gebiet, das ist ja so ein Unterwassergebiet, und normalerweise sind Unterwassergebiete ja eigentlich blöd. Das hier hat hier so ein bisschen den Mega Man X-Vorteil, dass man in Unterwassergebieten besser springen kann und dass halt Gegner eher durch die Luft fliegen, statt auf dem Boden sind. Funktioniert ja sehr gut, finde ich. Ich finde auch den, wie ich vorhin schon meinte, der Sound im Unterwassergebiet, das klingt alles sehr gut, das ploppt alles sehr schön. Ja. Und wummert alles sehr schön. Ich spiele ja generell eigentlich nur mit Kopfhörern, wenn ich jetzt nicht gerade irgendwie ein Spiel wieder spiele oder so, aber wenn ich was eben zum ersten Mal spiele, spiele ich es eigentlich immer mit Kopfhörern und das klingt schon alles extrem gut.
Ja, dieses Unterwassergefühl kommt sehr gut rüber. Es erzeugt eine bedrückende Stimmung, aber das überträgt sich nicht auf ein unangenehmes Gameplay.
Nee, gar nicht.
Also ich kann ja an dieser Stelle nochmal kurz Eigenwerbung einflechten lassen. Wir haben bei Behind the Screens auch über solche unterschiedlichen Gebiete in Spielen Podcast-Folgen gemacht, zuletzt über Schnee und Eis, das hast du ja sehr empfohlen. Yeah. Und wir haben vor einiger Zeit auch über Unterwasserlevel gesprochen.
Ja, und muss man ja eigentlich mal als Spiele-Podcast irgendwann.
Die funktionieren ja so, dass man erstmal eingeschränkter ist im Vergleich zu den zu anderen Gebieten, dass man langsamer herumwabert, dass man weniger Kontrolle über die Figur hat oder dass man vielleicht irgendwie weniger Luft hat und irgendwie droht zu ertrinken. Und alle Sachen, die man so an Befürchtungen haben kann zu Unterwasserleveln, sind hier spielerisch nicht erfüllt sozusagen, sondern es ist eher so, wie du sagst, dass einem das die Unterwasserphysik das Spielen erleichtert, würde ich sagen. Man kann sich noch etwas leichter bewegen, weil man mehr Zeit hat, irgendwie dann in der Luft nochmal irgendwie zu reagieren oder so. Und das gefällt mir sehr gut. Aber es hat trotzdem diese bedrückende Stimmung, in diese Unterwassertiefe einzutauchen, auch durch den Ton. Also macht es sozusagen da mit seiner Atmosphäre alles richtig, ohne ein frustrierendes Gameplay zu erzeugen.
Ja, es gibt auch in diesem Unterwassergebiet so einen Gegner, das ist so eine komische Kugel, die nur 1000 verschiedene Ringe und Projektile auf dich schießt, aber dabei stationär bleibt. Und ich fand's immer interessant. Generell finde ich die Musik in dem Spiel ja relativ austauschbar, sag ich mal. Die unterstützt das Spiel ganz gut, aber das war's eigentlich schon. Wenn man gegen diese seltsamen Kugeln trifft, dann transitioniert die Musik immer zu so einem einzelnen lauten Ton. Und das finde ich sehr interessant. Das, wie du sagst, dieses Bedrückende, finde ich, kommt da sehr gut drüber. Dieses nicht auf Gameplay-Art und Weise, sondern das Spiel versucht hier schon aktiv, dich umzubringen. Aber eben nicht auf unfaire Art und Weise oder dass man sich denkt, boah, das blöde Unterwasser-Level hier wieder, ey.
Nee, also das habe ich, ehrlich gesagt, hat mich das dann eher entspannt. Wenn ich da war, dann war es eigentlich voll okay. Es hat so ein paar Stellen dann, die mal ein bisschen schwieriger sein können.
Ja.
Das ist auch, darüber haben wir noch nicht gesprochen, einige der schwierigsten Räume sind auch optionale Räume.
Ja, das ist auch, finde ich, in Roguelikes relativ gut. Dann
genau.
Kannst da ja Belohnungen dran.
Kann man wieder entscheiden. Also wenn man da diesen irgendeinen Raum voller Laserstrahlen sieht, den man irgendwie ausweichen muss, dann ist der optional. Ja, wenn man da relativ sicher ist, kann man sich da gut durchbewegen durch diese Laserstrahlen und dann am Ende die Belohnung einheimsen. Wenn man sich damit unsicher fühlt, kann man es einfach sein lassen.
Richtig. Also es hat sehr, sehr viel optionalen Kram, sehr viel Erkundung, was halt eben auch eher an Dead Cells hängen würde und nicht an, wie gesagt, hey, das ist ja relativ nicht linear, sondern man geht eben von einem Kampfraum in den nächsten Kampfraum. Und dann hat man natürlich noch die Story in Hades. Das ist ja noch was anderes. Aber, Stichwort Story. Ben, erzähl mal. Returnal.
Also, das Spiel präsentiert sich eben so, das habe ich vorhin schon mal erwähnt, man ist eine Astronautin, man stürzt ab auf dem fremden Planeten Atropos und der ist ja sehr feindlich, wie wir schon festgestellt haben, in all seinen Arealen. Überall komische Monster, die einen angreifen und man will da eigentlich wieder weg. Und sie kommuniziert dann auch sozusagen irgendwie oder sendet Funksprüche weiß nicht was, zu Mission Control oder sowas. Aber sie ist eigentlich immer die einzige Figur, mit der wir zu tun haben.
Ja.
Kann man, denke ich, so sagen. Also es gibt mehr oder weniger, spielen andere Figuren eine Rolle. Darüber, da können wir noch hinkommen, aber eigentlich ist sie die einzige Figur, mit der wir zu tun haben. Es ist nicht, kommt niemand vorbei und spricht mit ihr in dem Sinne dann oder so, sondern wir sind mit ihr und ihren Gedanken konfrontiert sozusagen oder ihren Funksprüchen, die man, die wir nur in eine Richtung quasi dann hören, aber da antwortet niemand.
Ja. Yeah.
Und dann kämpft man sich da halt so durch in der Hoffnung dann, also das Spiel erfindet dann oder hat dann immer irgendwie, ja, ich muss diesen Punkt erreichen und da kann ich dann irgendwas tun, um einen Funkspruch abzusetzen oder so oder um vom Planeten runterzukommen.
Ja.
Das ist sozusagen also die, erstmal die Präsentation und dann
richtig, so
schleichen
Backdrop,
sich, würde ich sagen, schleichen sich schon mal so ein bisschen Ungereimtheiten und komische Dinge mit ein. Mhm. Also da gibt's so ein paar Sachen, also es fängt damit an, man findet dann immer seine eigenen Leichen und auch so Audiologs, die dann auch von einem selbst entstammen, sozusagen an die man sich nicht erinnern kann, sie gemacht zu haben, die quasi auch schon ein bisschen Foreshadowing von der zukünftigen Ereignissen sind oder die irgendwie davon berichten, ich bin schon so lange hier und dies und das und man selber ist gerade erst angekommen.
Mhm.
Und also diese Sterben und Wiederholen ist sozusagen auch in die Geschichte eingebettet, ähnlich wie man das so von Dark Souls oder so auch kennt. Das ist kein Meta-Element, das unerklärt bleibt, sondern das ist in diese Geschichte schon eingebettet. Und immer wenn man stirbt, dann wacht man eben da wieder auf beim Absturz und es geht von vorne los. Und darüber ist sich dann die Figur auch mehr oder weniger bewusst sozusagen, dass das passiert, dass man immer wieder zum Leben erweckt wird und dass da etwas Seltsames also vor sich geht auf diesem Planeten. Und was noch seltsamer ist, man findet dann irgendwie das eigene Haus zum Beispiel wieder auf dem Planeten. Also wo kommt das denn her? Da ist da plötzlich so eine Holzhütte quasi auf so einem Alien-Planeten. Du gehst rein und dann ist das da eingerichtet wie bei dir zu Hause.
Resident Evil 7 ist da drin. Muss ich sofort dran denken.
Dann wechselt das Spiel, das ist, hat auch so ein bisschen, dann kommen so Erkundungselemente, die die Geschichte vorantreiben. Dann, also da sind dann irgendwie Fotos und vielleicht ein Computerlog und so, wo man ein bisschen Hintergründe über die Figur und ihr Leben erfährt.
Ja.
Und es bleibt aber erstmal dieses Rätsel offen, wie kommt das eigentlich auf diesen Alien-Planeten?
Ja, ich weiß, was ich an dem Haus ganz interessant finde, ist, dass man ja jedes Mal, wenn man da wieder hinkommt, kriegt man ja so eine neue Sequenz, bis man eben keine Sequenzen mehr hat, logisch. Und danach gibt einem das Spiel ein Item. Das fand ich immer interessant, dass das Spiel nicht nur, sagt, hier, jetzt geh mal ins Haus, um dein Story-Detail zu haben, sondern immer sagt, da gibt's am Ende, das spielt am Ende auch ins Gameplay irgendwie rein. Du kriegst ein neues, beim ersten Mal kriegst du zum Beispiel diese Astronautenfigur, die macht, dass du wiederbelebt wirst, wenn du einmal stirbst.
Ja, das weiß man auch erstmal nicht, was sie macht, aber das findet man dann raus. Und dann ist die Astronautenfigur ein Item, das man sehr gerne wiederfindet oder kauft, wenn man es kann.
Ja.
Genau, die belebt dann einmal wieder. Also, dass diese in den Item-Pool aufgenommen werden, darüber freut man sich dann schon sehr. Da kriegt man also doch schon immer recht gute Belohnungen, wenn man diesen Punkt an der Geschichte erreicht hat. Und ja, es ist halt auch so sehr, sehr gruselig inszeniert, so ein bisschen mysteriös. Man sieht auch so einen Astronauten. Das ist quasi also offensichtlich irgendwie ein Mensch. Man kann aber das Gesicht nicht erkennen. Die Person ist sozusagen komplett im Astronautenanzug. Und der scheint dann irgendwie zu verfolgen und anzugucken und sich so herumzutreiben, also auf dem Planeten und eben auch in der Nähe dieses Hauses.
Ja.
Und verfolgt einen so ein bisschen als wie ein Motiv quasi auch, das dann immer wiederkehrend im Spiel auftaucht. Und jetzt kann ich ja einmal dich fragen, ich habe mich dann nach dem Spiel etwas mehr auch damit beschäftigt. Das Spiel findet also, da hat zwei verschiedene Enden, kann man sagen.
Mhm,
also
genau,
eins, das man erstmal hat, wenn man es durchspielt, und dann gibt es später, wenn man noch etwas weiterspielt, nochmal eine Erweiterung von diesem Ende, kann man vielleicht sagen. Oder dann passiert nochmal etwas mehr. Was hast du mitgenommen aus dem Spiel, was da los ist?
Das ist jetzt eine sehr gute Frage, weil ich das, du meinst generell in der Handlung, was da passiert.
Ja.
Ich habe das
eigentlich relativ direkt, wenn man ein bisschen es gibt ja diese Databank dann noch, bei der man ein bisschen Einträge lesen kann, wo man dann eben bekommt, auf diesem Planeten war irgendwas los. Aber ich glaube, also meines Wissens ist das ja, wenn ich das richtig verstanden habe, ist unsere Protagonistin, die leidet eben an mindestens einem Trauma aus ihrer Vergangenheit. Und ich glaube, das hatte mit ihrer Mutter zu tun. Ich bin mir da jetzt nicht mehr ganz so sicher, wie das in der Handlung passiert war. Die ist auch, wie gesagt, die ist ja ein bisschen, wie du schon gesagt hast, die ist relativ fragmentiert, teilweise ein bisschen kryptisch. Man musste eben aus diesen Databank-Einträgen, aus diesen Datenbank, jetzt habe ich das deutsche Wort krass, zwei Wörter, zwei Buchstaben unterschiedlich, sich ein bisschen selbst zusammenreimen. Mit der Handlung habe ich mich jetzt zugegeben gar nicht so groß beschäftigt. Ich finde die, damit meine ich jetzt nicht, dass die irgendwie groß in den Hintergrund gedrückt wird oder so, aber ich finde, die ist relativ, und das meine ich auch nicht wertend, ignorierbar sozusagen. Das heißt, man kann das Spiel spielen, ohne viel von der Handlung mitzunehmen. Ob man das jetzt gut oder schlecht findet, ist mal dahingestellt. Notfalls können wir das wieder mit Dark Souls vergleichen, wo das auch geht. Ich glaube, ich habe von der Handlung nicht so viel tatsächlich mitbekommen, außer eben, dass es eben dieses wiederholende Element ist und dass das ich habe das Spiel halt auch teilweise für ein paar Freunde gestreamt, dann ist das ein bisschen schwieriger, den ganzen Zwischensequenzen zu folgen, weil die das eben sehen wollten. Aber
all diejenigen, die keine eigene PS5 haben konnten,
genau,
saßen dann sabbernd vor dem Streaming-Bildschirm und wollten mal gucken, wie das bei dir aussieht.
So war das tatsächlich. Gerade einer, der das eben nicht spielen konnte, der aber meinte, dass er das sich sofort holen würde, wenn er konnte. Und dann muss ich tatsächlich zugeben, dass ich jetzt nicht in jeder Sequenz hundertprozentig aufmerksam war. Ich habe das letzte Ende, wie du gesagt hast, habe ich aber trotzdem noch bekommen, auch wenn das ja jetzt so rein gameplay-technisch bekommt man da ja nichts mehr Neues. Also das heißt, man muss ja für das erweiterte Ende, wie du es, glaube ich, genannt hast, ja nur noch mal so 6 Tablets finden, also in jedem Bereich so einen Item finden und dann eben den Endboss noch mal machen.
Ja, das kann man sagen, spielerisch ist sozusagen dieses letzte Kapitel des Spiels, das noch mal zwischen dem Ende und dem erweiterten Ende zwischengeschaltet ist, nicht so interessant oder nicht so gut gelöst. Es ist mehr so ein bisschen Try and Error. Du wirst quasi noch mal durch alle Areale geschickt und musst dann, also wie so eine Ratte im Labyrinth, den Raum finden, wo dieses Tablet versteckt ist. Das ist nicht besonders anspruchsvoll. Es ist mehr so ein bisschen, okay, man muss jedes Areal abgrasen, bis das Zufallsprinzip dir diesen Raum ausspuckt. Man darf sich darauf verlassen, dass dieser Raum dann da ist.
Genau,
also
genau.
Die sind dann, sobald man das Spiel einmal durch hat, sind diese Räume dann wirklich auch zugänglich. Oder man muss noch mal eine Sequenz vielleicht beim Haus auslösen, glaube ich.
Genau, man
dann
muss alle Haussequenzen gemacht haben, ja.
Genau. Wenn man alle Haussequenzen hat, dann wird das zugänglich. Und dann ist es auch per Zufallsprinzip in jedem Areal dieser Raum auch zu finden. Das heißt, wenn man ihn wirklich abgrast, dann findet man das auch. Aber ja, es ist jetzt spielerisch nicht herausfordernd. Das ist eher so ein bisschen eine blöde Schnitzeljagd, finde ich jetzt. Also das ist eines der wenigen Sachen, die ich jetzt nicht so gut fand, wirklich an dem Spiel, dass dieser Teil eben nicht interessant gestaltet war.
Ja, da ist ja nichts mehr Neues praktisch.
Genau. Aber das Ende, das will man schon ganz gerne noch mal gesehen haben.
Das wollte ich dann schon haben, richtig. Da
habe ich dann auch, ja.
Hatte ich dann zumindest genug Motivation, auch wenn ich, wie gesagt, bei der Story nicht immer hundertprozentig dabei war, um zu schauen, was ist da denn? Und jetzt muss ich dich fragen, was ist da denn im Ende?
Ja, also ich habe jetzt, ich habe dann mehrere Videos dazu geguckt, mehrere Interpretationen gelesen von Leuten, was die denken. Denn es ist wirklich nicht ganz eindeutig. Also es sind so Fetzen. Ich finde das erzählerisch eigentlich gut. Es ist nicht so eines dieser Geschichten, wo man am Ende noch mal so vorgekaut kriegt, was jetzt eigentlich Sache ist. Das Spiel ist sozusagen eher, also da ist es sozusagen sehr so literarisch verklausuliert ein bisschen. Es zeigt dir Bilder und es macht Andeutungen, aber es kaut dir die Lösung nicht vor, sondern es ist mehr so, dass man so ein bisschen daran überlegen kann, was das vielleicht bedeutet oder wie man diese Puzzlestücke selber zusammensetzt. Also du hast immer die Aufgabe, so ein bisschen selber das zusammenzusetzen. Oder eben, selbst wenn man eben mehrere YouTube-Videos von Interpretationen guckt, dann sind die nicht alle gleich. Ja. Die haben alle ein bisschen unterschiedliche Interpretationen ausgespuckt. Und ja, also keine Interpretation ist sozusagen komplett wasserdicht, lückenlos. Aber sie gehen aber dafür andererseits auch alle in eine ähnliche Richtung. Und das, was du gesagt hast mit dem Thema Trauma, ist ja auf jeden Fall drin. Wenn man sich das Ende anschaut oder die Enden, dann sieht man auf jeden Fall eine Szene sozusagen, die nichts mit Raumschiffen zu tun hat, sondern eine Autofahrt mit einer Mutter und einem Kind auf dem Rücksitz. Und da gibt es schon die ersten Strittigkeiten, ob die Celine, die man spielt, jetzt eigentlich in dieser Szene die Mutter ist oder das Kind ist.
Richtig, das habe ich mich auch immer gefragt. Und ich glaube, das auch nicht, will das Spiel nicht ganz eindeutig beantworten.
Das ist nicht ganz klar. Und man sieht auch diese Mutterfigur, die schon eine Rolle spielt auch, die ist auch sehr ähnlich. Also das ist, kann auch zur Verwechslung, ist das eigentlich eine Abbildung, zum Beispiel ein Foto der Mutter, das man sieht, oder ist es ein Foto von einem selbst? Und die sehen sich sozusagen sehr ähnlich und man kann diese Frage auch nicht ganz eindeutig beantworten. Das verschmilzt ein bisschen. Also ne, die Mutter und die Tochter, da, also irgendwie geht es um Mutter und Tochter, aber wann man jetzt wer irgendwie vielleicht genau ist, ist nicht ganz klar. Und Celine sozusagen hat auf jeden Fall einen Autounfall und ich tendiere so ein bisschen dazu zu denken, sie ist da die Fahrerin und sie hat das eigene Kind auf dem Rücksitz und es geschieht ein Unfall sozusagen, sie kommt von der Straße ab und das Auto versinkt dann sozusagen irgendwie im Wasser und ich glaube, im erweiterten Ende taucht auch Celine irgendwie nochmal wieder auf, aber man sieht halt nicht, dass das Kind überlebt, zum Beispiel.
Ja.
Also man kann sozusagen da irgendwie sich vorstellen, da ist ein Kind irgendwie vielleicht auch gestorben. Und was da noch kurioser dran ist, die Autofahrerin hat so eine Art kurze Vision oder Aufblitzen von so einer Astronautenfigur, die dann ein Auslöser dafür ist, dass sie von der Straße abkommen.
Ja, genau, die steht auf so einer Brücke, wo sie dann eben ins Wasser da fallen.
Genau, fallen sie ins Wasser und am Ende, also hat man eigentlich das Gefühl, okay, die Fahrerin überlebt, die ich für Celine halten würde, überlebt am Ende, die taucht dann auch so auf. Am Ende geht das Spiel dann trotzdem wieder von vorne los, trotz allem, aber man sieht nochmal so ein, wie sie aus dem Wasser hört, dieses Aufatmen-Geräusch und da ist, finde ich, sehr stark nahegelegt, dass dieses Aufatmen Celines Aufatmen ist.
Ja.
Also, und deswegen würde ich die Autofahrerin auch deuten als Celine selbst sozusagen, die da gefahren ist. Und das, was wir im Spiel erleben, grundsätzlich, also der fremde Planet, würde ich verstehen sozusagen als so eine Traumaverarbeitung.
Ja.
An der Stelle, du hast ja auch so ein Gleichnis quasi.
Ja.
Ich habe die sogar mal, ich schick dir mal das Bild, ich habe die nebeneinander gestellt, wie in der Zwischensequenz das Raumschiff abstürzt und wie das aussieht, wenn das Auto ins Wasser stürzt.
Ach so,
und
ja,
die sehen, wenn man die nebeneinander stellt, sehen die ganz ähnlich aus. Und deshalb kann man so ein bisschen deuten, diesen Absturz, den sie ja sozusagen immer wieder erlebt, ist eigentlich eine Art Wiedererleben dieses Autounfalls.
Mhm.
Und das letzte Level ist ja auch, dass, also da steigt man in die Tiefen des Wassers.
Ja. Ja,
also es beginnt im Wald, wie die Autofahrt auch durch den Wald beginnt.
Ja.
Und dann stürzt man in die Tiefe des Wassers. Und du tauchst auch in diesem Spiel, in diesem letzten Areal, musst du immer noch einen Abgrund runterspringen und noch einen tieferen Abgrund, bis man an wirklich den Grund des Grundes in diesem Unterwasserareal kommt. Und das ist natürlich, kann man auch wieder so ein bisschen symbolisch begreifen, als man geht der Sache auf den Grund, nicht wahr? Und man findet auch, das macht das Spiel auch, wenn man an diesem Grund ist, diesem letzten Boss da, findet man tatsächlich auch im Spiel dieses Auto am Grund. Und damit, also es ist so wieder so eine Vermischung, einerseits wörtlich ist das Auto auf den Grund gegangen, aber man ist auch diesem Trauma wieder auf den Grund gegangen und erst dann erinnert man sich quasi wieder, was eigentlich passiert ist, dass es eigentlich mit einem Autounfall hier zu tun hat. Und deshalb würde ich auch sagen, diese Sachen passieren nicht wirklich. Man ist nicht wirklich auf dem Planeten, sondern das ist so eine verzerrte Wiedererleben, traumatisch, albtraumartig vielleicht, ein Wiedererleben dieser traumatischen Situation mit dem Versuch, das zu verarbeiten, dieser Figur.
Ja, da finde ich zumindest interessant, dass diese Welt da, dieses Atropos heißt der Planet, meine ich,
relativ viele Log-Einträge hat, wo er so ein bisschen detailliert, was mit den, was da, wer die Bosse sind, was da passiert ist und so genau. Das finde ich dann in der Interpretation, als dass das nicht richtig passiert, relativ interessant, denn dann bin ich mir jetzt nicht hundertprozentig sicher, aber dann kann man ja wahrscheinlich in die einzelnen Aspekte dieser Hintergrundgeschichte des Planeten, kann man da ja wahrscheinlich Aspekte ihrer Psyche rauslesen irgendwie.
Ja, das würde ich schon sagen. Und man kann auch, oder zumindest was auch gemacht wird, ist sozusagen auch einige Figuren sozusagen ihnen Rollen sozusagen zuschreiben in ihrem Leben. Es gibt ja diesen zum Beispiel, was auch auditiv sehr eindrücklich ist, dieser Orgelspieler.
Ja.
ich habe den Namen vergessen. Ist das...
Ah, der vierte Boss auf jeden Fall, ja.
Ja, genau, der spielt auf seiner Orgel und solange man den noch nicht besiegt hat, hört man auch immer dieses Orgelspiel in dem Areal und wenn man ihn bekämpft hat, ist das weg.
Ja, ein bisschen Ganondorf-mäßig. Der spielt auf seiner Orgel.
Der spielt auf seiner Orgel. Meine Assoziation war so ein bisschen Davy Jones irgendwie.
Ach so, ja, stimmt.
Sieht auch ein zum Thema so Tentakeln aus, ja. Auch, genau. Und diese riesige Orgel. Sehr gut inszeniert, auditiv wie auch visuell.
Ja, ich finde es auch sehr hübsch, dass der Boss die meiste Zeit während des Kampfs weiter an der Orgel spielt.
Ja, da gab es auch, glaube ich, irgendwie Assoziationen, dass das vielleicht irgendwie der Vater sein könnte oder sowas. Also da gibt es durchaus Ansätze oder so ein paar, wenn man da an den Log-Einträgen wühlt, die dann so Hinweise geben, das könnte vielleicht irgendwie diese oder jene Figur aus dem Leben sein. Oder auch Teile von ihr selbst, dass sie mit sich selbst irgendwie ringt und so. Also das ist wieder, da sind wir wieder an einem Punkt, wo es nicht ganz eindeutig ist, aber wo es viele interessante Vorschläge gibt irgendwie, wie man das lesen kann. Genau, und was ich auch interessant finde eigentlich, wenn man sich auch anguckt, sozusagen durch was für ein Erleben und was für Symptome so ein PTBS, so eine posttraumatische Belastungsstörung charakterisiert ist, findet man die sehr interessant wieder in dem Spiel. Mhm. Also bei Trauma, das spricht man ja auch also typischerweise von diesem Wiedererleben. Die Leute haben entweder also Albträume oder auch so am Tage sozusagen ein Gefühl des Wiedererlebens, dass sie sich plötzlich wieder fühlen, wie sie sind in der Situation, wo etwas passiert ist. Das ist sozusagen ein häufiges Symptom bei starken Traumatisierungen. Und das passt irgendwie zu diesem Roguelike, ne? Dass du immer wieder dasselbe erlebst sozusagen und dass du dich in so einer feindlichen Umgebung befindest sozusagen. Also es ist ja sofort ein schlechtes Gefühl, da passiert dir irgendwas Schlechtes. Alles ist irgendwie gegen dich, die Welt will dich nur tot sehen sozusagen in Returnal.
Ja.
Das passt auch sehr gut dazu und dann auch diese alten Versionen von sich wiederfinden, also so sprichwörtlich neben sich selbst stehen sozusagen, vom eigenen Körper irgendwie auch entfremdet da zu sein, der dann tot irgendwo liegt und so. Auch das sind alles Elemente, die man so gut mit Trauma in Verbindung bringen kann.
Ich finde es gut, dass das dann schon unser zweites Spiel ist, über das wir reden, bei dem das, was im Spiel passiert, nicht passiert ist.
Ja, also es sind manchmal interessante Spiele, also oft interessante Spiele. Also ich finde, es darf dann nicht so eine Auflösung wie alles war nur ein Traum sein, das ist zu billig. Ist
ja.
Aber hier macht es ja total Sinn, dass es so ein traumatisches Erleben ist. Und das fand ich sogar bis zum Gameplay, hat das für mich Sinn ergeben. Also da gehe ich jetzt sozusagen ein paar Schritte weiter in der Interpretation. Aber wenn man sagt, okay, wir reden hier über eine posttraumatische Belastungsstörung, was bedeuten dann eigentlich das, was wir im Spiel tun dafür sozusagen? Und tatsächlich sind sozusagen Menschen mit PTBS haben ein hohes Risiko für selbstverletzendes Verhalten, für ein hohes Suizidrisiko. Ich hatte das da sogar noch mal nachgeschlagen. Bei PTBS ist das Suizidrisiko 15 Mal höher als bei Nicht-Traumatisierten, also drastisch erhöht.
Ja.
Und auch dieses selbstverletzende Verhalten, was man kennt, das wird ja häufig eingesetzt von Betroffenen. Also man kennt so das, musst auf jeden Fall Content-Warnung nochmal dran machen an die Episode. Bevor ich jetzt weiterrede, merke ich, dass es angemessen ist.
Erinnere mich nochmal nachher erwähnen. Daran, sonst vergesse ich das.
Also, zum Spoiler-Teil, also ab da können wir auch sozusagen ungefähr die Content-Warnung mit einpflegen, wenn es jetzt um Trauma geht. Und jetzt gehe ich sozusagen auf das selbstverletzende Verhalten ein, dass Leute sozusagen sich da irgendwie die Arme aufschneiden oder so. Und das machen die, also die verletzen sich selber, weil das auch eine gewisse Erleichterung verschafft sozusagen. Also weil ne, dieses dann, das Gefühl sozusagen, dass da etwas passiert, irgendwie sie wieder im Leben verankert sozusagen irgendwie und das auch ein Stückweise für sie eine positive Funktion hat, was eigentlich eine Verletzung darstellt, aber in diesem psychischen Zustand ihnen eine Erleichterung verschaffen kann. Und das, finde ich, ist in diesen Parasiten so stark zu erkennen, dass man sich eigentlich mit denen schädigt, mit diesen Parasiten. Die haben negative Effekte, aber gleichzeitig haben die auch so positive Aspekte für einen. Und das, finde ich, ist irgendwie auch so ein Sinnbild für diese Art des selbstverletzenden Verhaltens, wo man sich freiwillig Schädigungen zufügt, weil man sich auch was davon verspricht.
Also ich würde dann schon sagen, dass das eigentlich relativ plausibel als Interpretation ist, denn das Spiel scheint sich ja auf narrativer Ebene zumindest relativ ernst mit dem Trauma beschäftigen zu wollen. Da finde ich das durchaus sinnvoll, das auch ins Gameplay zu interpretieren.
Genau. Ja, das ist auch mit für mich ein Grund, warum ich das Spiel so gut und konsistent finde, weil sich dieses Thema dann wirklich auf allen Ebenen in der Geschichte und im Gameplay wiederfinden lässt. Und das finde ich dann sozusagen aus einer literarischen Perspektive, sage ich mal, irgendwie ganz schön, dass da so stark thematisch gearbeitet wird, dass man dieses Thema des Traumas wirklich in allen Fasern des Spiels dann wiederfindet.
Ja, das fände ich auch als, wenn man das separieren würde, auch sehr komisch. Das weiß ich nicht, ob das dann.
Das funktioniert oft nicht. Oder es fällt einem auf, wenn sozusagen Geschichte und Gameplay so komplett separat sind, wenn sie nichts miteinander zu tun haben.
Ja. Genau, dann entsteht da so eine richtige Dissonanz bei.
Genau, also das ist auch schlecht. Also empfinde ich häufig dann eben auch als schlecht gemacht.
Ja, gerade so, gerade wenn es eben thematisch irgendwie nicht zusammenpasst, dann ist das schon.
Ja, genau.
Ich reiß einem aus beiden so ein bisschen raus.
Ja, manchmal spricht man ja auch bei Spielen dann von der ludonarrativen Dissonanz, was anderes passiert.
Die wird ja immer gerne Uncharted attestiert, wobei ich das gar nicht so schlimm finde, aber gerade wenn man eben irgendein bestimmtes Thema und gerade so was Ernstes, wie hier eben das Trauma thematisieren möchte, dann finde ich das fast schon so ein bisschen respektlos diesem Thema gegenüber, dass man eben das Gameplay dann so komplett separat macht. Und gerade wenn es eben so, jetzt bei Returnal nicht ganz so stark, aber wenn es eben sowas ist, was viel auf Fortschritt und Upgrades und so beruht, was eben sehr, sehr stark, große Anführungszeichen, Videogamey ist, das dann einfach so separat zu haben, fände ich auch beidem, wie gesagt, sowohl dem Gameplay als auch dem Thema, das thematisiert wird, gegenüber ein bisschen respektlos.
Ja, auf jeden Fall. Und ich finde, dass das Spiel so schwer ist, auch das passt dazu. Es ist halt wirklich ein Struggle. Es ist irgendwie leider keine Geschichte, wie alles besser wird, sondern es ist einfach ein einziger Struggle irgendwie, der da drin deutlich wird, sozusagen, den man selber auch durchlebt, sozusagen, indem man sich durch das Spiel kämpft. Es ist nicht einfach. Das Einzige, also man kann sagen, also es bietet keine gute Auflösung für das Thema. Es ist nicht lehrreich für das Thema Trauma. Es ist eher literarisch eine gute Aufarbeitung. Aber es ist nicht so, dass man sagt, oh, ich lerne jetzt viel über Trauma, weil da muss man sehr viel jetzt interpretieren, lesen, bis man überhaupt dahin kommt, das alles zu verstehen im Ansatz. Und das heißt, man lernt nicht viel über Trauma und es hat eben auch nicht gibt dir auch keinen Hinweis, wie man damit jetzt besser umgehen kann. Also eigentlich ist es eine Geschichte, wo die Figur daran scheitert irgendwie, für die es keine Auflösung gibt, die am Ende immer wieder in ihr Trauma-Erleben sozusagen zurückfällt. Und in Wahrheit, das finde ich, sollte man immer dazu sagen, gibt es halt super gute Therapiemöglichkeiten für PTBS. Das ist ein Fall, wo also in der klassischen Verhaltenstherapie total, also erstmal gut erforscht ist und wo es schon total gute Therapiemöglichkeiten gibt, gute Ansätze gibt, also eine sehr hohe Chance sozusagen für Besserung und dass man da durchkommt und dass man davon wieder gesund werden kann. Und das ist leider eine Perspektive, die das Spiel natürlich überhaupt nicht bietet.
Ja.
Und das sind so Sachen, okay, da muss man sagen, also da darf man sich jetzt kein Beispiel dran nehmen oder denken, man hat jetzt etwas über Trauma sozusagen so richtig gelernt.
Ja.
Es ist mehr so, dass es kann einem vielleicht so auf einer emotionalen Ebene, auf so einer Erlebensebene Eindrücke vermitteln darüber.
Ja, das finde ich zumindest als Erwähnung relativ gut, dass man, wie gesagt, dass man sich bewusst ist, dass das nicht die, wie du sagst, dass das eben durchaus, dass es da extreme Fortschritte gibt und dass das, wie es im Spiel passiert, nicht unbedingt die der Standard ist.
Ja, genau. Also klar, ja. Wenn, ne, das ist vielleicht, das könnte jemandem passieren, der jetzt wirklich keine Hilfe in Anspruch nimmt oder keine Hilfe bekommt, dann ist man vielleicht in diesem Wiedererleben gefangen. Aber in Wahrheit gibt es halt gute Möglichkeiten, dass man da sich nicht aufgeben muss, sozusagen in so einer Situation.
Ja.
Ja. In diesem Sinne, ne, wenn sich jemand davon angesprochen oder betroffen fühlt, gibt gute Hilfemöglichkeiten. Ich kann dir vielleicht noch mal ein paar Links oder so geben, die du auch in die Folge mit reinpacken kannst, die man anklicken kann,
wenn wo du
man
mir die
Hilfsangebote findest.
Wenn du mir die schickst, packe ich die da gerne rein. Das ist ja thematisch relevant. Vielleicht, vielleicht kommt ja immer noch ein DLC mit einem guten Ende. bei Roguelikes DLCs zu machen, ist ja zumindest nicht so schwierig. So rein die Storytechnik will ich das, ist jetzt mal was anderes. Aber so Erweiterungspacks für Roguelikes sind ja eigentlich so rein vom Prinzip her, meine ich jetzt natürlich. Entwicklung ist natürlich, Spielentwicklung ist natürlich immer schwierig. Aber so rein vom Prinzip her, was man da, wie man das machen kann, ist ja eigentlich nicht so schwierig. Zumindest, weiß ich nicht. Jetzt frage ich dich mal, würdest du denn einen Returnal DLC spielen, Ben?
Ich wäre, wenn er käme, sicherlich neugierig, aber ich hätte jetzt, wenn ich jetzt auch zu den Entwicklern gehören würde, hätte ich gar keinen Ansatz, was jetzt ein sinnvoller DLC sein könnte. Ja, vielleicht tatsächlich so, also wenn dann wirklich so eine Szene, wo es irgendwie noch mal eine positive Auflösung gibt, sozusagen, das wäre ein ganz neuer Ansatz. Müsste man, glaube ich, echt intensiv drüber nachdenken, wie man das interessant machen kann. Das könnte fast ein eigenes Spiel sein. ich weiß auch nicht. Ich erwarte nicht, dass da ein DLC kommt. Nee, das steht sozusagen sehr abgeschlossen für sich und hat, finde ich, da eine interessante Sache auch gemacht. Ich habe mich dann sehr gerne, sehr viel damit noch beschäftigt, irgendwie mit diesen Enden und der Interpretation. Und das finde ich immer ein Qualitätsmerkmal für Spiele, wenn man dann Lust bekommen hat, auch sich damit auseinanderzusetzen ein bisschen mehr.
Ja. Ja, und ihr habt jetzt bestimmt Lust, alles von Hausmarkt sonst dann nachzuholen, denn die sind sehr gut. Ich weiß nicht, was da oben in Finnland passiert, aber irgendwas muss da richtig laufen, dass da dann so Spiele rauskommen.
Ja, also an der Sonne liegt's wahrscheinlich nicht.
Nee, unwahrscheinlich. Vielleicht eher daran, dass die nicht da ist, ja.
Ja, vielleicht also, motiviert das dann zum Spiele entwickeln.
Das war so dieses Jahr eines meiner drei Lieblingsspiele, Returnal. Dieses Jahr sage ich mein letztes Jahr. Wir haben ja jetzt schon 2022. Das kam, glaube ich, so im Juni oder so raus. Ich habe es im September oder nur irgendwo im September, Oktober, glaube ich, gespielt. Und ich fand's
oder
so,
nach der neuen Zeitrechnung. Wir sprechen im Jahre 3 der Pandemie.
Genau, richtig. Ich habe zum Ende des Jahres 2 der Pandemie gespielt. Wie gesagt, so eines meiner drei Lieblingsspiele in diesem Jahr, würde ich sagen. Und ich habe nicht wenig aus diesem Jahr gespielt. Also
Also ich hatte da wirklich, also als ich dann auch in der letzten Jahreshälfte irgendwann diese PS5 bei mir hatte, die also ein neuer Mitbewohner wurde und bei mir einzog, wirklich gute Zeit mit dieser PS5. Also danach habe ich auch noch mal Deathloop da drauf gespielt, was mir auch sehr gut gefallen hat. Also ich habe sehr viele gute PS5-Erinnerungen.
Ja, möglicherweise reden wir über Deathloop ja noch hier. Ich weiß ja nicht, ich will ja nicht so ein Arcane-Spiel.
Ich glaube, gibt ja kein Arcane-Spiel, über das hier nicht gesprochen wurde im Compendium.
Also ich glaube, wir haben keine Folge, in der ich groß was zu Arx Fatalis sage. Aber das verzeiht ihr mir hoffentlich.
Na gut, das ist auch schon länger her.
Ja. Nur ganz kurz, hast du eigentlich mitbekommen, dass dass ein kleines Team rund um der Menschen, die Prey gemacht haben, nächsten Monat ihr neues Spiel rausbringen?
Nee, das habe ich komplett unterschlagen. Also haben die das dann quasi so als kleines Indie-Studio gemacht? Oder?
Die sind jetzt von Devolver, werden die published. Das hört auf den, ist so ein isometrische Immersive Sim, die auf den Namen Weird West hört. Kannst du dir mal ansehen.
Oh, ja, wenn du schon das Wort Immersive Sim in den Mund nimmst, ja, da bist also du schon.
Eben, wie gesagt, das ist so ein Team aus Menschen, die eben an Prey waren, inklusive Regisseur von Prey.
Das ist natürlich sehr spannend.
Ja. Ja. Hat zwar nicht so viel damit zu tun, aber dann bekommt ihr das auch noch live mit und ihr könnt das dann auch noch nachschlagen. Ist das nicht wunderbar? Ihr wird euch ein richtiger Service getan.
Ja, vielen Dank. Jetzt werde ich mal auf jeden Fall mal ansehen. Ich glaube, so Western ist gar nicht so unbedingt mein Setting, das ich so anstrebe. Mhm. Aber wenn das von diesen Leuten ist, die ja für Qualität bekannt sind, muss ich natürlich zumindest mal
angucken.
Geben,
ein bisschen
angucken, ja.
Richtig.
Das auf jeden Fall.
Ja, wie gesagt, Hausmark, ihr könnt auch ruhig den ganzen Katalog kaufen. Das ist alles gut. Ich habe, glaube ich, eins von denen nicht gespielt, aber dessen Namen habe ich wieder vergessen. Deswegen kann ich euch nicht sagen, welches das ist. Das ist alles nicht so, also das meiste davor ist nicht so, ich sag mal, durchkonzeptioniert auf allen Ebenen wie Returnal, wo du ja jetzt diese ganzen Parallelen zwischen Handlung und Gameplay irgendwie ziehen kannst oder so, sondern das meiste von denen ist eben sehr arcadey, wie das Spiel fokussiert, was Punktzahlen und sowas angeht, aber ich finde schon, dass wenn einen irgendwie sowas interessiert, Next Machina bekommt man hinterhergeschmissen, das kriegt ihr irgendwo für 2 Euro bestimmt mal in irgendeinem Sonderangebot. Kann ich nur sehr empfehlen, wobei ich natürlich auch, wie gesagt, also Returnal ist bisher mein Lieblingsspiel von denen auf jeden Fall. Ich könnte es auch so ein bisschen verstehen, wenn man jetzt eher diese Arcade-Spiele mag, dass man das nicht ganz so toll findet wie das davor. Das ist aber durchaus legitim. Aber ja, in einem, wie ich fand, sehr, sehr guten Jahr 2021, was Videospiele angeht, ansonsten generell eher nicht so, fand ich Returnal immer noch herausstechend, auf positive Art und Weise.
Ja, das würde ich auch sagen. Also erfrischende Neuerungen, kreative Ideen, tolle Umsetzung, insgesamt spannendes Thema.
Was ich interessant finde, ist ja dieses AAA Roguelike, es ist ja eigentlich das Einzige. Mir fällt zumindest jetzt, wie gesagt, kein anderes ein, wo ich sagen würde, ja, das ist so ein AAA Roguelike. Kam ja relativ nah raus zu Metroid Dread, was ja auch somit das einzige AAA Metroidvania ist.
Ja, stimmt, das ist auch zu so einem Indie-Genre geworden. Ja.
Fand ich irgendwie ganz witzig, dass so ein, zwei Spiele relativ nah aneinander rauskamen, die eigentlich so in so einem Indie-Genre mittlerweile, wie du sagst, Metroidvania ist eher zu einem geworden, so die einzigen Vertreter sind in diesem Bereich und da ist glücklicherweise auch sehr, sehr gut machen.
Also das war ja sowieso absolut sträflich, wie lange da kein Metroid entwickelt wurde. Auch ein neues Metroid Prime würde ich natürlich sofort spielen.
Ja, also Dread hast du gespielt, ne?
Ja, auch sehr gerne.
Vielleicht sollte man da ja mal drüber reden.
Auch das können wir sehr gerne machen. Auch das hat ja ein paar interessante Storybeats nochmal zur Serie gebracht. Ich war doch erstaunt, ich habe nochmal, das führt jetzt voll weg, aber wir sind jetzt einfach so im Off-Topic-Teil des Podcasts, wo nochmal schwadroniert wird.
Richtig.
Da kann man ja einmal sagen, ich habe nochmal alle Metroids gespielt, also die 2D-Metroids.
Ja.
Tatsächlich, also mehr oder weniger alle. Ich habe dann nach ein paar Stunden vom Original-Metroid abgelassen, weil es mir doch zu aus der Zeit dann war. Hab dann Zero Mission gespielt auf dem Game Boy.
Ja.
Und dann Metroid 2 auch eine Weile im Original gespielt. Auch das für erstaunlich gut, aber nicht so gut, dass ich es auf dem Game Boy durchgespielt hätte befunden. Hab dann nochmal den Returns auf dem 3DS gespielt. Hab dann Super Metroid nochmal gespielt. Ein Spiel, das ich auch schon früher sehr, sehr cool fand und wo ich sagen würde, ist immer noch eins der besten. Der besten Metroids, dann Fusion auf dem Game Boy und dann dann das Neue und da ist mir nochmal deutlich geworden, dass das ja doch echt einen konsistenten roten Storyfaden hat.
Ja, irgendwie schon. Das wird man eigentlich nicht erwarten, ne?
Nee, wenn man nur eins davon spielt, kriegt man das nicht so mit, finde ich, aber wenn man die alle hintereinander spielt, dann wird das so, stimmt, da ist ja das gewesen und dann ist da irgendwie dieser Metroid im zweiten Teil, der einen da irgendwie rausführt und der einem dann später noch das Leben rettet und
ja. Ja, Metroid Dread, da machen wir dann wahrscheinlich auch irgendwann mal eine Folge zu. Ich mit meiner riesigen 2D-Metroid-Expertise von, ich habe jedes der Spiele ein- bis zweimal durchgespielt.
Ja, das ich denke, ausreichen.
Das passt schon, denke ich.
Ja, genau, ja. Da finde ich auch der Vergleich so interessant, weil es hat sich so viel getan in dem Genre, also das in diesem Sinne, so viele sind rausgekommen.
Das fand ich auch interessant, ja, wo ich mich dann fragte, was genau hat denn Dread dem Genre jetzt genau hinzuzufügen oder was kann Dread mit dem Genre machen, dass das relevant ist, hatte ich mich gefragt, bevor es rauskam. Und vielleicht bekommt ihr davon demnächst was mit, ich weiß es nicht, das werde ich jetzt aber nicht verraten.
Das verraten wir jetzt nicht. Das erfahren Sie das nächste Mal, wenn Sie wieder einschalten.
In der Deathloop-Folge.
Ja. Ah ja, stimmt, ja, wird aber kurz über Metroid gesprochen.
Ja, dann gibt's den roten Faden, wie in Metroid eben, was man so bei einer einzelnen Podcast-Folge nicht denken würde.
Ja, da muss man alle gehört haben, um das große Ganze zu sehen.
Richtig, besser als das MCU. Ja, da würde ich aber sagen, dann sind wir hier am Ende, bevor wir jetzt noch über, keine Ahnung, ein ganz anderes Spiel reden und, große Empfehlung für Returnal, wieder wie gesagt, ich habe schon 1000 Mal gesagt, ist mir egal, ich sag's nochmal. Das kann man nicht oft genug sagen. Hat mich gefreut, dass du hier warst, mal wieder. Es war gut.
Ja, war sehr schön, war ein sehr gutes Spiel. Wir sprechen ja nur über sehr gute Spiele oder welche, eigentlich die schon, zumindest ganz gut sind.
Ja, ja, also ich glaube, auch über so ein schlechtes Spiel hätte ich, glaube ich, keine Lust mit dir zu reden, muss ich zugeben. Brauche ich dich nicht für einladen, um zu sagen, dass irgendwas doof ist.
Ja, das ist in Ordnung. Aber wir haben zusammen gesagt, dass es gut ist und das sollen jetzt alle ausreichend gehört haben und jetzt wissen sie es.
Genau. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Tschüss.
Genau, ich drücke hier auf Stopp.